Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Wieder mit dem weltberühmten Mario Görlach und dem fast so weltberühmten Patrick, Dr. Patrick Berndt. Wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht, und zwar das Thema Schlaf und Regeneration. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ihr zwei, das ist so ein Thema, wo ich mich immer ein bisschen drum drücke, was ich auch in meinen Longevity-Vorträgen, obwohl es extrem wichtig wäre, das Thema, immer etwas ausspare. Ich sage euch auch warum, weil ich das nämlich ziemlich bescheiden vorlebe, um ehrlich zu sein, weil ich habe mein Zeug ganz gut im Griff, aber Regeneration und Schlaf bin ich tendenziell schlecht. Witzig an dem Ganzen ist, dass einer der Gründe für schlechten Schlaf die letzten Jahre hier mit drin sitzt. Und du bist es nicht, Patrick.
Hallo, das habe ich mir gedacht.
Ja. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hi. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Patrick. Ich fühle mich gemobbt.
Bei mir geht's noch, aber das wird sich vermutlich auch noch ändern.
Nein, aber ich muss das ein bisschen richtig stellen, tatsächlich, Mario. Also gar nicht mal, dass ich wenig geschlafen habe, weil du mich früher als Kontrahent gestresst hast, sondern weil ich ja tatsächlich auf dich immer so ein bisschen als Vorbild geschaut habe. Und du warst ja auch immer sehr erbarmungslos mit dir selbst, was das angeht, das Thema Schlaf.
Ja, leider Gottes, muss man sagen. Leider Gottes war ich da nicht wirklich ein Vorbild. Auch für mich nicht. Und ich habe tatsächlich irgendwann mal so ein Buch über Napoleon gelesen. Und Napoleon hat mal gesagt, jeder, der länger als 5 Stunden schläft, ist asozial. Ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn der mit 5 Stunden ausgekommen ist, dann kriege ich das schon auch hin. aber das war natürlich schon nicht nur das, das ist jetzt ein bisschen spaßig herbeigeführt, das Ganze. Es war einfach kaum möglich, das Arbeitspensum anders zu schaffen, weil natürlich mit dem zunehmenden Verkehr musste ich natürlich sehr früh los oder in der Nacht schon fahren. Und ich habe tatsächlich von der 220 Außenübernachtungen 61 oder 62, das weiß ich nicht mehr genau, also so um die 60 mal im Auto geschlafen. Ja, weil es einfach nicht gereicht hat. So, und du weißt ja auch, wie das dann ist, das Autofahren ist ja eigentlich nur die Anreise, dann beginnt die Arbeit, und ja, das war schon nicht gut, und es hat seine Wirkung nicht verfehlt, und deshalb bin ich sehr froh, dass wir den heutigen Podcast machen, weil all das, was man über Wachstumshormonausschüttung im Schlaf weiß, alles, was man über verminderten Muskelaufbau im Schlaf weiß oder erhöhten Cortisolspiegel etc. Oder Fettaufbau, da kann ich überall mitreden, weil ich habe es am eigenen Leib gespürt. Ich bin von 90 92 Kilo habe ich in der Spitze 117 Kilo gewogen. Und wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin, dann konnte ich mich kaum noch rühren. Und da muss ich sagen, da hat mir am Ende auch dem Kieser sein Slogan, ja, kräftiger Rücken kennt keinen Schmerz, auch nicht mehr geholfen, weil da kannst du kräftig sein, wie du möchtest. Es sieht nicht gut aus. Du bist fix und fertig. Du tust dir gesundheitlich keinen Gefallen, und Fett bist halt auch noch. Ja, also das sind viele Komponenten, die da nicht so positiv zu sehen sind. Und wenn du nach Hause kommst, bist du auch nicht wirklich der Ehepartner, den sich die Frauen vielleicht an der Stelle wünschen. Ja.
Patrick, wenn ich gerade so zu dir schaue, in dem, was der Mario jetzt gerade so geschildert hat, steckt ja schon extrem viel drin, wo es ja auch wirklich eine gute Evidenz zu gibt, ne? Also Leute, die zu wenig schlafen, mehr Appetit haben, mehr essen. Ne? Gibt es ja wirklich gute Untersuchungen dazu, Riesenthema. Kann man absolut bestätigen. Und auch also Gewichtszunahme ein Riesenthema, ne? Mit zu wenig Schlaf.
Gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang, ja.
Vielleicht mal so als Überbegriff, weil ich das ganz cool finde, auch mal so ein bisschen an unseren Geschichten festzumachen, oder so als Einordnung. Ich glaube halt, dass wir gerade, und das habe ich auch nicht erfunden, sondern schon in verschiedenen Bereichen gelesen, dass wir ja gerade jetzt aktuell so wenig schlafen als Menschheit wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Also wir Menschen haben noch nie so wenig unserem Biorhythmus gefolgt wie jetzt gerade. Und die Hauptursache wird da immer wieder genannt, die Bildschirme, ne? Also jegliche Form von Ablenkung, was ja eh in unserer Gesellschaft ein Riesenthema ist, auch gerade im Gesundheitsbereich. Aber gerade bei Schlaf, wir haben abends unsere Smartphones mit im Bett. Wir gucken irgendwelche Reels auf der Suche nach dem letzten Dopaminkick irgendwie, ne? Und also ich für meinen Teil muss mich da auch leider immer wieder schuldig bekennen an der Stelle. Und die schlafen schon, ja. Dadurch halt viel, viel weniger als die Generationen vor uns, ne? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen, keine Ahnung, Landwirtschaft, du hattest ein paar Kerzen, kein künstliches Licht groß, tagsüber hast du körperlich gearbeitet. Ich meine, die Leute sind halt mit dem Sonnenuntergang weitestgehend ins Bett gegangen und sind halt morgens früh wieder raus. Und das, was wir heute machen, so schlaftechnisch, also auch als Gesamtgesellschaft, jetzt gar nicht nur so Extreme wie Mario und ich, sondern auch wirklich als Gesellschaft, ist ja schon Wahnsinn, wo sich das hinbewegt hat, ne? Also wie schlecht regeneriert wir sind.
Ja, also Lichtemission ist ein Riesenthema, wie du es schon angesprochen hast. Was ich da noch ergänzen würde, ist eigentlich der Bedarf für Schlaf. Klar gibt es da Schlafempfehlungen, auch aktuellere Werte. Aber ich würde mal behaupten, dass da jetzt der exorbitante Gebrauch von Smartphones und sonstigen informationsvermittelnden Bildschirmen in den letzten Jahren schon richtig reingerechnet wurde. Das da auch nur Spekulation. Ich habe das jetzt nicht gescreent, was die Datenlage hergibt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie es mir geht, wenn ich relativ viel am Nachmittag, weil es gerade draußen regnet oder ich nichts Besseres zu tun habe, dann eben auf Social Media rumscrolle und mich selbst mit einer Informationsflut vollschütte, dann wird Schlaf umso wichtiger, weil das Gehirn hat ja dann am Tag auch keine, ich nenne es mal Leerlaufphasen, auch wenn es eigentlich immer aktiv ist, ja, also das Gehirn ist immer aktiv, auch im Schlaf, aber es braucht halt auch mal Pausen. Und die haben wir heute durch die Bildschirmnutzung so gut wie nicht mehr.
Ja, und da wollte ich gerade dazu sagen, das ist nicht nur die Dauer, sondern auch die Intensität, die Dichte der Informationen ist, ich habe das irgendwo mal gelesen, ist jetzt vielleicht nicht absolut belastbar, aber wir haben wohl in einem oder in zwei Monaten, weiß ich nicht mehr genau, so viel Informationen wie ein Mensch um 1900 in seinem ganzen Leben.
Ja, wow. Der Christian Hassler okay. Hat das immer in seinem Vortrag drin. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, aber es beeindruckt. Es sind bei uns wirklich. Ja,
auf jeden Fall, egal wie viele Monate es jetzt hin ist, auf jeden Fall mal total beeindruckend, in welchem Zeitalter wir leben. Und Wolf, du erinnerst dich vielleicht an meine Vorträge zu diesen Kontradierschefs, also Kontradiev oder Russisch wird es halt Kontradierschef gesprochen. Wir befinden uns im sechsten Kontradierschef in dieser langen Wellenbewegung und für dich, Patrick, wenn du dich da vielleicht noch nicht damit befasst hast, das geht eigentlich mit der Erforschung dieser langen Wirtschaftswellen los und welchen Einfluss diese Wellen auf uns Menschen hatten, damals wie heute, zu was das geführt hat und welchen Herausforderungen die Menschen physisch und psychisch ausgesetzt waren. So, das zum einen und zum anderen aber, was waren die Triebfeder für die Wirtschaft letztendlich? Und das wird auf 1000 Jahre zurückgeführt mittlerweile, aber so richtig erforscht ist es seit der Dampfmaschine. Die Dampfmaschine, das war so eine Basisinnovation, die mehr oder weniger dazu geführt hat, dass die Bekleidungsindustrie entstehen konnte. Die Leute konnten sich anziehen, sie konnten sich länger im Freien aufhalten, was dazu geführt hat, dass sie natürlich auch länger arbeiten.
konnten oder an Orten arbeiten konnten, die früher unwirklich waren. Der Engpass, der erzeugt wurde, war, dass die Begleitung nicht in die Welt gebracht werden konnte. Und so ist im Grunde genommen die Transportgeschichte entstanden, das Transportwesen aus dem Transportwesen. Das war damals so die Basisinnovation, ist der nächste Engpass entstanden. Das war im Grunde genommen die Transportwege. Und aus diesen Transportwegen hat sich dann letztendlich die Stahlindustrie etc. entwickelt. Und mit der Stahlindustrie wurden natürlich auch die kriegerischen Auseinandersetzungen so im Kurzdurchlauf möglich. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, aus dieser ganzen Maschinerie haben sich dann natürlich die Automobilgeschichten entwickelt und aus dem Automobil als nächsten Schritt kam natürlich dann alles, was mit EDV zusammenhing, dass man natürlich Firmen wie Microsoft etc. sind entstanden und aus denen wiederum, und da unterscheidet man, kam die Digitalisierung, was so der fünfte Kontradief war. Und im sechsten hat man jetzt einfach festgestellt, dass durch diese Beschleunigung, was das alles mit sich gebracht hat, an Weltwissen, an Transport, an Möglichkeiten und wie du schon sagst, an Belastungen. Wenn du in Facebook bist, wenn du da überall bist, erstens wirst du natürlich auch angegriffen über deine Meinung. Du musst mit dem Nein umgehen können, was viele Leute noch gar nicht noch gar nicht sich bewusst waren oder noch gar nicht erlebt haben. Du wirst attackiert und ich kann das am eigenen Leib aus meiner Zeit in der Expertenallianz. Da musste mich wohlgedrungen irgendwo mit dieser politischen Situation auseinandersetzen in den unterschiedlichsten Medien. Ich kann dir sagen, das hat mir den Schlaf geraubt, um auf unser Thema zurückzukommen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nein, mach ich nicht mehr. Alles habe ich abgeschalten. Ich habe Facebook weg, ich habe LinkedIn weg, ich habe X weg. Ich mache das gar nicht mehr. Ich habe mich da total diszipliniert. Und siehe da, es verändert sich was. Auch der Alkoholkonsum, bei den unterschätzt du an der Stelle, wenn du nämlich abends nach Hause kommst und dann denkst, oh Gott, so ein harter Tag im Auto gehockt, da komm. Da trinke ich doch mal ein Glas Wein oder trinke auch mal einen Whisky oder. So, und wenn du die Bilder alle siehst von den Leuten, die glauben, dass sie jetzt erfolgreich sind, die Bilder sind mit einer Zigarre, die sind mit dem Glas Wein, die sind mit dem Shampoos, und dann reden sie von Chauffeuren und was weiß ich für einen Schwachsinn, ja, und merken gar nicht, dass sie vielleicht durch ihren Lebenswandel total schlecht schlafen. Und das sind keine Einzelfälle. Und ich kann mich da auch nicht ausklammern. Also ich habe das am eigenen Leib gemerkt. Und ich meine, der Wolf ist ja natürlich auch ein brutaler Außendienstler, der ja auf der einen Seite da alles gibt, an Informationen, an ja noch viel mehr als ich in Social Media, aber mit seinen ganzen Podcasts, so wie auch heute. Und dann hat er ja auch noch die Familie, ja. Wenn es nach Hause geht, geht es ja gerade weiter. Also an welcher Stelle? An welcher Stelle soll der Kerle noch regenerieren? Ja, an welcher Stelle? Ja, so, und dann geht er noch ins Training, weil er natürlich da auch noch irre ist und ungern gegen mich verliert. Ja.
Ich gewöhne mich langsam dran, Mario. Ich gewöhne
Außer
mich langsam dran.
ein junger Kerl. Ich meine, das ist natürlich auch brutal hart, ja, wenn du so gerade mal so um die 40 gegen so einen 60-Jährigen verlierst. Also da hätte ich damals mich schon auch in Frage gestellt, ja.
Ja, zu Recht, zu Recht. Aber lass uns mal kurz zurück, weil du hast jetzt schon wieder. Also ich möchte nachher ganz unbedingt gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema Alkohol, Essverhalten und so weiter, weil das ja auch wirklich beim Schlafen eine Riesenrolle spielt. Ich würde aber ganz gerne erst noch mal ganz kurz so dieses Thema Informationsflut so ein bisschen abarbeiten mit euch. Also klar, wir haben dieses Blaulicht, wir haben dieses Flimmern, wir haben dieses Hell zur falschen Uhrzeit. Also unser Schlafrhythmus wird ja sehr stark über es wird dunkler. gesteuert, ne, dass dann eben auch Schlafhormon ausgeschüttet wird und so weiter und so fort. Und ich glaube, was man aber auch nicht unterschätzen darf, was der Mario gerade auch schon gesagt hat, ist einmal das, was halt an Negativen auch da noch in dein Hirn reinprasselt. Also wenn du halt, du hast jetzt gerade beschrieben mit Sachen, wo du wirklich angegangen wirst, wo du negative Kommentare kriegst oder so, ist sicher ein Extrembeispiel. Aber auch sonst, die Leute gucken sich abends, keine Ahnung, irgendwelche Reels an, wo sie Kriegsgeschehen aus der Ukraine sehen, teilweise schreckliche Bilder, dann unsere Nachrichten sind ja nur negativ. Also du findest ja in der normalen Berichterstattung überhaupt nichts Positives. Und mit diesem gedanklichen Müll, nenne ich es jetzt mal, legst du dich dann hin und machst die Augen zu und versuchst erholsam zu schlafen. Also das sind ja so viele Komponenten, die über die neuen Medien so in unsere Gehirne reinpressen, dass es nicht nur das Licht ist und das Flimmern und dass wir da ganz viel Dopamin und alles kriegen, sondern auch dieses Negative, was da noch reinkommt. Ne? Ist schon brutal, was wir da heute verarbeiten müssen. Und wenn wir da zurückgehen, wie du sagst, 1900 oder so, wo es nur eine Zeitung gab, ja, da hast du halt, was weiß ich, einmal die Woche gelesen, irgendwo auf der Welt ist irgendwas, aber wir kriegen das ja jeden Tag prühwarm mit Bildern, mit schnellem Schnitt und so weiter in unsere Hirne reingeprügelt. Ne? Das ist schon pervers.
Sicherheit, Wolf. Das Thema Sicherheit, Geborgenheit, das Zuhause, wo du einfach sagst, ich kann den nächsten Tag planen, ich schlafe ruhig, weil am nächsten Tag steht nichts an. Ja, wir hatten das noch. Ja, die Medien, also man könnte ja schon bald von vorsätzlichen Schädigen der Gesundheit durch unsere Medien reden. Weil wer soll das verkraften? Die Kinder werden dem ausgesetzt, die Kinder werden in der Schule dem ausgesetzt, die Kinder werden an ihren Filmen, also ich habe ein Enkelkind mit 9, die hört so Sachen, so eine Art Zeichentrick-Film, da herrscht eine beschimpfende, so eine, wie die Kinder sich aufführen. Vieles kommt natürlich aus den USA, so von den Colleges. Und wenn ich dann in der Schule bin, ist an so einer internationalen Schule. Ich bin da drin, die Kinder, die rennen da rum, die schreien, die tun, da bist du in einer Viertelstunde, bist du erledigt. Ja, dann fange ich an zu zittern und ich glaube, ich bin schon belastbar. Ich habe mir jetzt da so ein Fest angeschaut, wo die so eine Aufführung haben die dort gemacht. Aladdin. Ich war hinterher, ich muss mich hinlegen. Ja, die haben mich geschafft. Das war eine ganz komische Stimmung. Und ich sag's euch, was meinst du, wie es den Kindern geht? Die kommen doch gar nicht mehr zur Ruhe. Mhm. Die schauen am Abend noch, was da auf uns zurollt. An gestörten Kindern und an überlasteten Kindern und an Kindern mit Burnout. Und da zitiere ich den Professor Spitzer. Der spricht schon von einer digitalen Demenz.
Mhm. Ja, der Spitzer hat da in der Richtung sehr, sehr viel geschrieben. Hier Smartphone-Pandemie und so weiter. Wo er auch das viel beschreibt. Und der Christian Hassler hat das ja auch viel in seinen Vorträgen drin gehabt, wie der Schlafentzug unseren Gehirn schadet. Ne? Also wirklich.
Ich würde vielleicht sogar sagen, das Smartphone ist nur das Transportmittel. Mhm. Die Leute, die die Nachrichten produzieren und dafür sorgen, dass die auf die Kinder einprasseln, die sollten sich vielleicht mal in Frage stellen, was eigentlich die Zielsetzung ist. Ja? Das Schüren der Kriegsangst, das Schüren der Unsicherheit, die wirtschaftliche Unsicherheit der Eltern, die sich an die Kinder überträgt. Wo finden denn die Kinder tatsächlich eine Ruhe, oder Patrick?
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich finde aber, dass man da beide Seiten betrachten muss, weil Medien sind ja auch gewinnorientierte Unternehmen im weitesten Sinne. Die verbreiten das genau, die bieten das an, weil es halt eben konsumiert wird. Also es muss sich eigentlich jeder einzelne Nutzer dieser Medien, jeder Konsument dieser Medien mal hinterfragen, ob er sich jeden Tag diesen Medien aussetzen will. Weil man kennt das, seit Jahrzehnten beschwert sich jeder, den man kennt, über das TV-Programm und warum da jetzt schon wieder so eine unsinnige neue Sendung kommt. Und am Ende wird sie doch geguckt. Ja. Und genau aus dem Verhalten resultiert das.
Sind immer nur die anderen.
Es sind immer nur die anderen, richtig, genau. Und darauf will ich hinaus. Also klar, diese Nachrichten existieren, die sind belastend, die sind vor allem in ihrer Intensität und Frequenz belastend, wie wir sie heute dargeboten bekommen. Aber letzten Endes machen halt die Anbieter dieser Nachrichten, dieser Medien genau das, weil es halt eben konsumiert wird. Und da ist die Strategie von Mario eigentlich die effektivste. Nämlich dann eben diese Plattformen zu verlassen, wo man sich selbst unweigerlich diesen Informationen ausgesetzt sieht.
Ich kann das, weil ich wirtschaftlich, will ich mal sagen, in gewisser Weise unabhängig bin.
Ja, so. Süß ausgedrückt, Mario.
Aber ich sag's euch, wenn du das nicht willst, und ich kenne die Zeit nur zu gut, als ich das nicht war, dann kannst du dir einfach gar nicht leisten, die Medien abzuschalten. Ja, dann musst du dein Business machen, dann musst du schauen, dann gibst du da Vollgas. Ja, dann, ich meine, ich erinnere mich auch noch an die Zeiten mit dem Wolf. Ich meine, ich hatte da wirklich Spaß, den Wolf zu attackieren, weil er natürlich auch immer reagiert hat. Ja. Sein Spaß hat sich da wahrscheinlich in Grenzen gehalten, ja. Aber wenn du dabei keinen Spaß entwickelst, und selbst wenn du Spaß entwickelst, geht es nicht spurlos an dir vorbei.
Das ist so. Ja. Das ist so. Und das, was Mario gerade sagt, was Mario gerade sagt, würde ich absolut bestätigen, weil jetzt zum Beispiel in unserem Fall, wir bespielen ja diese Medien sehr stark, was auch zum Firmenerfolg stark beiträgt und auch in der Vergangenheit stark beigetragen hat. Und die Gefahr ist natürlich immer, also ich bin auch ganz klar so ein Suchttyp, ne? Also das bin ja so tendenziell ADHS und da ist immer auch diese Komponente, dass man sehr leicht süchtig wird von Sachen, Sport, also aber auch Alkohol, Drogen, egal was, alles muss ich sehr stark aufpassen. Also ich habe zum Beispiel Alkohol auf wirklich null reduziert, weil ich bei mir sehr schnell merke, dass das halt so ein Suchtthema sein kann. Und dadurch, dass ich die Medien bespiele, bin ich immer auch da drin irgendwo gefangen, auch wieder zu gucken und zu konsumieren, ne? Und das ist schon, glaube ich, echt ein gesellschaftliches Thema. Und das spiegelt sich halt unter anderem ganz, ganz stark im Schlaf wieder, dass die Leute wenig schlafen. Und das wiederum schadet halt definitiv den Gehirnen, ne? Also weil einfach diese Regeneration, auch diese, ja, ich bin kein Gehirnforscher und auch kein Experte, aber es schon viele Sachen gelesen, viele Sachen gehört, die ja wirklich auch, ja, das Gehirn nachweislich in der Merkfähigkeit, Tendenzen zu Gehirnerkrankungen, all solche Sachen wirklich, wirklich massivst negativ beeinflusst.
Ja, ist richtig. Da muss man aber auch differenzieren, weil wir haben jetzt ganz übergeordnet über Informationsaufnahme und Medien gesprochen. Dabei hat man zum Beispiel aber herausgefunden, wenn man abends wirklich mal ein physisches Buch, ja, für die Leute, die das noch kennen, das sind die Dinge aus Papier. Ja, die meisten Leute lesen ja mittlerweile auch auf Bildschirmen. Wenn man ein physisches Buch liest, dann hat das tatsächlich eigentlich sogar eher positive Effekte.
Ja, ich schlafe da super schnell ein. Also Lesen ist für mich das sicherste Mittel, um gut schlafen zu können, wenn ich abends ein Buch lese.
Die Leute können das nicht mehr. Die können es nicht mehr. Das Buch ist zu dunkel. Die lesen eine halbe Seite, dann schlafen die ein.
Ja, aber selbst wenn man jetzt ein Buch, also ich sag mal, Qualitätsinformationen in Form von Romanen, also Belletristik, von mir ist auch Sachbücher oder Studien, ja, lest Studien, muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Wenn man sich mit Qualitätsinformationen irgendwie auseinandersetzt, dann hat das einen anderen Einfluss auf das Gehirn, auf den Schlaf, als wenn man abends eben noch kurz mal 10 Minuten Instagram scrollt. Also
warte, ich habe das gerade einen Einfluss, wollte ich damit nur bestätigen, Patrick, nicht, dass du mich falsch verstanden hast.
Ja, ich wollte das auch ganz stark bestätigen. Mhm. Also nicht jetzt im Sinne von ein Buch langweilt mich und drum schlafe ich ein, sondern wenn ich abends ein Buch zur Hand nehme, was ich Gott sei Dank auch noch recht oft mache, und nicht Smartphone, dann ist mein Schlaf viel besser. Ich schlafe früher ein, weil es mich nicht so lange wach hält. Ich habe nicht diese Gefahr, dass ich dann wirklich stundenlang durch irgendwas durchscrolle, sondern du liest halt nochmal deine 50 Seiten oder so, wenn du jetzt wirklich noch Bock hast, ne? Aber dann bist du auch super müde und wie du sagst, dein Gehirn hat was, in Maßen zu verarbeiten. Also was gar nicht mal die Qualität, ich glaube, du könntest auch einen Schrott lesen, aber du hast diese Menge nicht. Du hast nicht diese brutale Flut und ich schlafe dann viel besser. Also wenn wir nachher zu dem Thema kommen, was kann man besser machen, wäre Lesen für mich eines der ultimativen Tipps, wenn du abends deinen Schlaf verbessern willst.
Die Kinder können es nicht mehr. Die lesen zu Hause nur am Smartphone, kommen in die Schule und sind todmüde. Die lesen 3 Seiten und fallen mit dem Kopf auf die Bank, weil sie natürlich keine Tiefschlafphase hatten und sich nicht mehr konzentrieren können. Witzigerweise habe ich gerade die Tage zu einem Geburtstag mit einer Lehrerin darüber gesprochen. Die sagte, die Kinder, die können keine Handschrift mehr. Die Kinder können nicht mehr in normalen Büchern lesen, ohne dass sie komplett ermüden.
Ja. Ja, das muss ja sich verändern. Ist ja logisch. Das wird mit ChatGPT und Co. nicht besser.
Ja, ganz genau. Aber wenn man das jetzt, also die Smartphone-Nutzung zum Beispiel, wenn man die jetzt mal so ein bisschen auf Konzentration, also auf Konzentrationsfähigkeit überträgt, dann dekonditioniert man sich ja eigentlich, was Konzentration angeht. Es ist ein Detrainingseffekt. Man gewöhnt sich das wirklich bewusst ab, weil man den ganzen Tag Medien konzentriert, die dafür gemacht sind, bei einer Aufmerksamkeitsspanne von, Wolf, du weißt das besser als ich.
Ja, es ist
3 bis 10 Sekunden.
Ja, es ist gegen null.
Ja, also genau, da gibt es auch Untersuchungen, die halt eben zeigen, dass der regelmäßige Smartphone-Gebrauch, insbesondere auf Social Media, dazu führt, dass du dich weniger gut konzentrieren kannst. Wenn du dich dann abends einer Situation ausgesetzt siehst, wo du dann plötzlich wirklich mal nichts anderes tust, als Buchstaben zu lesen in einem Buch und musst das dann für länger als 10 Minuten aufrechterhalten, dann bist du überfordert. Sorgt vielleicht auch dafür, dass du müde wirst und einschläfst, ja. Kann natürlich auch sein, ist aber grundsätzlich nicht gut. Vielleicht hierzu ein interessanter Fakt. Das Gehirn kann nicht 2 Gedanken gleichzeitig denken. Es geht nicht. Und wenn wir uns dann so einer Tätigkeit gegenüber sehen, wie zum Beispiel Lesen oder wenn uns ein Film sehr fesselt oder wenn wir im Sport gerade komplett im Tunnel sind, dann haben wir ja trotz dieser Tätigkeit immer einen gewissen Entspannungszustand. Und der resultiert nicht aus der Tätigkeit selbst, sondern er resultiert meiner Meinung nach, und das ist auch jetzt nur eine Hypothese, der resultiert meiner Meinung nach in der Abwesenheit anderer Gedanken oder aus der Abwesenheit anderer Gedanken. Weil wir in dem Moment wirklich nur uns auf diese eine Sache fokussieren und nicht im 3,4-Sekunden-Takt neue Horrormeldungen auf uns einprasseln lassen.
Also ich glaube, wir können festhalten, und das Thema haben wir jetzt ja wirklich intensiv diskutiert, ich finde es aber wichtig, wenn du etwas besser machen willst, wäre sicher schon ein Riesenfaktor, das Smartphone abends nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Und da würde ich jetzt gar nicht auf die Strahlung oder so rumhacken. Das ist vielleicht auch noch ein Zusatzeffekt, der sicher auch nicht super geil und gesund ist. Aber da gibt es meines Wissens zu wenig wirklich belastbare Evidenz. Aber allein halt eben um diese Flut und dieses Wachhalten, Blaulicht und all die Sachen, die wir gerade zu Genüge besprochen haben, wäre sicher ein Faktor und wahrscheinlich der stärkste aktuell. Wenn du ein Thema mit Schlafen hast, mit Regeneration, lass das Ding aus dem Schlafzimmer draußen.
Du solltest vor allem auch einen Trainingstag, ja, wenn du wirklich dann sagst, du möchtest was ausgleichen oder zumindest an dem Trainingstag aus meiner Sicht wissen, dass ohne Schlaf keine Regeneration erfolgt. Und ohne Tiefschlaf ist einfach auch kein Wachstumshormonausschüttung an HGH gibt. Ja? So, oder zumindest stark vermindert und damit auch das Ziel, was du haben möchtest, Muskelwachstum etc., einfach in weite Ferne rückt. Ja. Und wenn du dann noch gestresst von der Arbeit kommst, dann noch Bildschirm konsumiertest, dann noch deine Familie hattest, dann noch trainierst und dann noch meinst, du schläfst jetzt auch noch besser und dir dann vielleicht noch ein Bier oder ein Weinchen, das wird ja immer verniedlicht, Bierchen, das Weinchen. Da. Ich hatte auch so ein, das ist wirklich, ich trinke jetzt fast, also dieses Jahr habe ich, glaube ich, noch gar keinen Alkohol getrunken. Aber ich habe mich erinnert, wenn ich abends mit meiner Frau so auf der Couch saß, dann habe ich gesagt, ach Mensch, wenn du gerade in die Küche gehst, dann hol mir doch gerade einen Eiswürfel. Ja? So, und das war aber, ich habe immer Whisky mit Eiswürfel. Ja, so, das darf jetzt der Jimi Hendrix nicht hören, weil für die Schotten ist natürlich ein guter Whisky mit einem Eiswürfel, das ist so wie Vernichten von Whisky. Ja, aber ich habe das einfach ganz gern getrunken und dann war das halt so, dass das wie so ein Ritual war, wo du gedacht hast, ich habe ja eigentlich nur einen Eiswürfel bestellt. Das ist, also es kommt einem eigentlich im Nachhinein, wie man sich selbst verarscht. Ja?
Also ein Alkohol ist ein Riesenthema, um da wollte ich jetzt tatsächlich auch hin, deshalb perfekt. Weil Alkohol, also anders angefangen, ein guter Indikator, um ja deinen Schlaf zu sehen, ist ja die Herzratenvariabilität. Ne? Also für die, die es noch nie gehört haben, also ein Herz schlägt, umso gestresster du bist, umso regelmäßiger schlägt das Herz. Und eigentlich solltest du Unregelmäßigkeiten in deinem Herzschlag haben. Umso höher diese Unregelmäßigkeiten sind, umso höher ist deine Herzratenvariabilität und das ist gut. So, und wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Whoop oder Polar oder sonst irgendwas eben nachts deine HRV überwachst, dann siehst du schon, also ich habe lange Whoop getragen, jetzt gerade trage ich es nicht, möchte aber wieder damit anfangen, weil es eigentlich ein sehr, sehr cooles Tool ist. Kann Polar aber genauso gut, also auch die Polaruhr habe ich lang dafür getragen. Und dann merkst du schon ein Bier am Abend. Also ein Bier, von dem du nichts merkst im Sinne von, ich bin betrunken oder irgendwas, wo du dich ganz normal fühlst und denkst, ein Bier kann ja nicht schaden. Ist vielleicht auch nochmal was für eine andere Podcast-Folge, dass sehr wenig Alkohol doch auch schon schädlich ist, aber ist ein anderes Thema. Aber gerade auf den Schlafenregenerationen merkst du geringste Mengen von Alkohol und hast da viel schlechtere Werte, viel schlechtere Tiefschlafphasen, viel schlechtere REM-Schlafphasen. Deine HRV ist viel, viel schlechter. Also deine insgesamte Regenerationsfähigkeit wird über schon geringste Mengen Alkohol ganz drastisch verschlechtert. Und bei vielen im Volksmund, die denken ja immer noch, ah, ich trinke ein Bier, dann schlafe ich besser und so. Also weil ja dieses, du schläfst besser ein, aber du schläfst viel schlechter durch. Dein Körper kann viel schlechter regenerieren und das glaube ich bei vielen da draußen immer noch so dank all der Ammenmärchen und so noch nicht wirklich angekommen.
Das Einschlafen ist tatsächlich für viele ein Problem. Wenn sie keinen Alkohol hatten, schlafen sie auch gar nicht ein. Deshalb denken die, ach, dann trinke ich mal einen, dann habe ich den schwerer. Und das Verrückte ist ja, wenn die dann auch mal auf der Couch einschlafen und dann wieder wach werden und dann ins Bett gehen, ist eigentlich die Nacht erledigt.
Ja. Ja, aber wie du sagst, man nimmt sich halt eben diese Entschuldigung für sich selbst. Ja, ich brauche hier das Bier, sonst kann ich nicht einschlafen. Oder vorhin mit den Blaulichtfiltern. Ja, aber ich habe doch einen Blaulichtfilter an meinem Handy an. Bringt übrigens nichts. Zumindest gibt es da keine klare Evidenz dafür, dass es überhaupt hilft. Ja. Aber wie du das jetzt beschrieben hast mit dem negativen Einfluss von Alkohol auf den Nachtschlaf, habe ich bei mir selbst auch festgestellt. Ich track das jetzt durchgehend seit, ich glaube, 164 Tagen und ich nutze so eine Whoop, ja, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber die errechnet dir anhand deines Logbuchs, wo du dann ankreuzt, ja, hab zum Beispiel gestern Abend 2 Drinks gehabt, wann habe ich die zu mir genommen, dann errechnet dir das einen Einfluss auf deine Regeneration, also wie stark jetzt zum Beispiel eine gewisse Tätigkeit, eine gewisse Gewohnheit deine Schlafqualität beeinflusst. Und da ist Alkohol auf Platz 1 bei den negativen Einflussfaktoren. Man sieht das auch schön nicht nur an der Herzfrequenzvariabilität, sondern auch am Herzfrequenzverlauf. Ich weiß nicht, ob du das schon mal...
Der Puls ist deutlich höher, ne?
Ja, und er braucht super lange, teilweise bis in die Mitte der Nacht, bis er dann mal auf dem normalen Niveau angekommen ist.
Also wenn du mal richtig eintrinkst, ne, so richtig feiern gehst und
kommst gar nicht auf Ruhepuls.
Da hast du, also ich kann es dir bei mir sagen, man ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe Whoop ja sehr lang getragen. Also nochmal, wir haben kein Agreement mit Whoop, ist einfach nur ein Tool, was wir genutzt haben. Wenn ich dann richtig feiern war, irgendwie auf so einem Kongress oder so, und ich habe abends wirklich mal wieder irgendwie Gin Tonic getrunken oder irgendwie früher Wodka Bull oder sowas. Alter, da habe ich einen Ruhepuls statt normalerweise 42 von 65, 70 teilweise nachts dann.
Ja gut, Wodka Bull, über die ganze ist Nacht, auch die Todeskombination. Ja,
die Todeskombination mit dem hohen Koffeingehalt noch, aber selbst ohne Koffein, nur der Alkohol, weil der Körper so viel verarbeiten muss, hast du ganz, ganz krass erhöhten Puls, ganz schlechte Herzratenvariabilität der ganze Organismus kann nicht regenerieren. Und was der Mario vorhin angesprochen hat mit den Wachstumshormonen, wenn ich zu wenig schlafe, das ist bei Alkohol ja auch noch ganz, ganz krass, ne? Also schon bei einem Glas Wein hast du ja eine extrem reduzierte Ausschüttung von eben gerade diesen Hormonen nachts, was dann eben auch für Regeneration, Fettverbrennung und so weiter katastrophal ist, ne?
Ja, das Viertel ist ja gerade so im Württembergischen, ja? Also das Bier so in Bayern ist ja so im Württembergischen das Viertel, ja? Im Viertel Wei.
Ja. Im Saarland auch ganz brutal.
Ja, okay. Wisst ihr zufällig, wie viel Alkohol in einem Viertel Wein ist?
Kein blassen Schimmer.
So viel wie in 4 kleinen Cognac.
Hm.
Ja.
Och, ja.
Jetzt stellt ihr
interessant.
Vor, derjenige spricht nicht vom Viertel Wein, sondern sagt, ach, abends, bevor ich ins Bett gehe, brauche ich immer 4 kleine Cognac.
Hört sich nicht so gut an.
Ach du, also ich bin kein Alkoholiker, aber immer bevor ich so ins Bett gehe, trinke ich immer 4 kleine Cognac. Ja. Da möchte ich mal so hinter die Stirn schauen, was die meisten an der Stelle denken würden, wenn der sagt, er ist kein Alkoholiker.
Ja, ja, also Alkohol ist definitiv ein Riesenthema und auch gerade in Verbindung mit Schlaf sicherlich ein absoluter Regenerationskiller.
Also ich mache da jetzt natürlich keine Werbung gegen Alkohol. Also ich bin da auch kein Musterbeispiel. Ich habe da schon ja auch...
Ja, wobei du aktuell ja gar nicht trinkst, ne? Aktuell trinkst du gar nicht, oder?
Nee, ich trinke seit diesem Jahr. Ich habe es ja vorhin gerade gesagt. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht. Ich habe nicht mal irgendwie eine Praline mit Alkohol irgendwie gegessen, weil ich gesagt habe, nee, ich mag es einfach nicht mehr. Ja. Das war alles so in diesem Rahmen Expertenallianz, mich auseinanderzusetzen mit diesem politischen Komödiantenstadel, ja, da mit diesen ganzen Freaks, die teilweise nicht mal eine Ausbildung haben und über so viel Geld entscheiden. Das ging überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Ja. Da habe ich irgendwie gedacht, wenn du Kfz-Schlosser bist, kannst du keine Werkstatt führen, aber wenn du bei der Antifa warst, wirst du Finanzminister. Also sorry, das habe ich einfach nicht mehr unter meinem Hut bekommen. Damit möchte ich das auch an der Stelle abbrechen. Ich habe das auch in den letzten Podcasts immer abgebrochen. Ich will mich gar nicht mehr damit befassen, weil das ergibt für mich als Geschäftsmann keine Logik mehr. Und wenn du keine Logik mehr hast und täglich dieses Handeln dir anschaust, dann musst du durchdrehen. Es geht gar nicht anders. Ja, es gibt da einfach keine vernünftige Lösung.
Ja, aber das ist, also ohne da weiter drauf einzugehen, ist ja völlig egal am Ende des Tages, was dich triggert. Aber wenn irgendwas von den Nachrichten dich so triggert und so ein negatives Gedankenkarussell anfängt, dann ist das halt für Schlaf katastrophal. Und wenn du dann noch sagst, ich greife zum Alkohol, um das Gedankenkarussell besser auszuschalten, um besser einzuschlafen, das ist natürlich alles, was regenerationsmäßig in deinem Körper läuft.
Man darf es nicht unterschätzen. Ja, wir reden ja immer nur von Wachstumshormonen und Muskelaufbau. Von was weiß ich, aber welchen Einfluss das alles auf dein zentrales Nervensystem hat.
Das ist Wahnsinn.
Dann wollen wir ja auch zurückkommen zum Thema Training und Einfluss auf Schlaf. Wenn du schwere Gewichte hebst, das ist fürs zentrale Nervensystem nochmal zusätzlich Belastung. Dort fährst du am Abend nicht runter, wie erwünscht, sondern dann hast du natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung und dann ist ein erholsamer Schlaf für das zentrale Nervensystem natürlich auch brutal wichtig. Und wenn du das nicht hast, ich meine, Patrick, da bist du wahrscheinlich tiefer im Thema, da hast du eine verminderte Koordination, die Reaktionsfähigkeit lässt nach, deine Maximalkraft lässt nach. Das merkst du in allen Bereichen des Lebens.
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, Schlafmangel sorgt dafür, dass man sowohl körperlich als auch psychisch, kognitiv nicht so leistungsfähig ist. Das kann man, glaube ich, an der Stelle mit einer sehr großen Gewissheit sagen. Es war spannend, was du vorher auch gesagt hast mit, ja, wenn man sich jetzt irgendwie in einer stressigen Situation befindet oder negative Gedanken hat und dann eben zur Flasche greift, um das Ganze zu kompensieren, man hält dieses Karussell damit nicht an, sondern man beschleunigt es eigentlich sogar. Ja. Und klar, das hat alles negative Einflüsse, Bei dem, was du zum Thema Sport gesagt hast, zum Thema Training, da muss man ein bisschen differenziert drauf gucken. Mhm. Es ist so, dass primär auch die Uhrzeit entscheidend ist. Also man soll sehr stark beanspruchende Einheiten nicht zu nah vorm Schlafengehen machen, sonst hat das einen negativen Einfluss. Ja, also eher moderate Bewegungen, moderates Training vorm Schlafengehen oder später am Tag zumindest. Ich weiß, das ist für viele nicht anders machbar. Aber wenn ihr es vielleicht dann erstmal um 8:30 erst ins Fitnessstudio schafft, dann sollte man sich einfach bewusst sein, dass man dann vielleicht nicht mehr 38 Sätze nieder bis zur Muskelausbelastung trainieren sollte, weil das dann halt eben die Regeneration im Sinne des Schlafs negativ beeinflusst. Und was Maximalkrafttraining angeht, das ist ganz spannend, weil das ist eigentlich vom Gedankengang ein bisschen kontraintuitiv für die meisten. Fürs zentrale Nervensystem ist zum Beispiel eine Kniebeuge mit sehr hohem Gewicht, sprich mit wenig Bewegung, weniger beanspruchend als eine Kniebeuge mit niedrigerem Gewicht und sehr vielen Wiederholungen. Weil das zentrale Nervensystem für jede Kontraktion, für jede Bewegung, jede Wiederholung einen gewissen Stimulus erzeugen muss im Sinne von elektrischem Strom. Und in Summe, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Kilo 20 Mal bewege, dann ist der Strom, den das zentrale Nervensystem erzeugen muss, größer, als wenn ich jetzt 4 Mal 150 Kilo bewegt habe. Ja. Also die Beanspruchung vom zentralen Nervensystem ist insbesondere bei niedrigeren Lasten bis zum Muskelversagen oder kurz davor ist tatsächlich größer als bei sehr schweren Lasten.
Das wusste ich auch nicht, das ist interessant.
Ja.
Das hätte ich jetzt auch andersrum gedacht. Wie du sagst, so intuitiv würde man denken, dass, wobei ja schon so Maximalversuche, die dann nicht klappen, also du machst ein Kreuzheben und kriegst nicht hoch, dann hast du ja wirklich Game Over im ZNS, ne?
Ja, insbesondere wenn man es dann bei mehreren Übungen macht. Ja, genau. Da geht es ja aber dann auch wirklich drum, dass man da bis zum kompletten Maximum geht und in der Regel dann auch, zum Beispiel beim Powerlifting-Wettkampf, nicht in der Regel, aber auch häufig dann eben beim letzten Versuch auch mal scheitert. Also wirklich dann sich so stark belastet, dass man die Bewegung nicht fortführen oder fertigstellen kann. Aber jetzt sind wir schon relativ tief im Thema und an der Stelle würde ich vielleicht mal kurz 3 Schritte zurückrudern, würde euch gerne mal eine Frage stellen, die vielleicht auch für alle Hörer und ich wollte schon Leser sagen, für alle Hörer interessant ist. Warum schlafen wir denn eigentlich? Warum schläft der Mensch?
Weil es sonst keinerlei Regenerationsprozesse gibt. Ich denke, wenn du 3-4 Tage Schlafmangel hast, dann würdest du dem Tod sicherlich näher sein als dem Leben. Ja?
Mhm.
Ein Folterinstrument. Also ich denke, genau kann ich das sicherlich nicht beantworten. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich denke, das ist genauso wichtig wie Biorhythmus, wie man so schön sagt. Wenn du nicht schläfst, stirbst du.
Ja. Also Schlaf erfüllt ja gewisse Funktionen, gewisse essentielle Funktionen, weil sonst denken wir mal an alles andere, was die Evolution so mit dem menschlichen Körper angestellt hat. Wenn Schlaf nicht notwendig, nicht überflüssig wäre, hätte der Körper das mit der Evolution abgeschafft. Da gibt es ein paar interessante Theorien zu. Wolf, hast du noch eine Idee oder soll ich mal von diesen Theorien ein paar vortragen?
Ja, mach mal. Ich hab tatsächlich die Frage so noch nie gestellt bekommen, aber ich habe schon mal von jemand anderem etwas gehört in der Richtung, aber hau mal raus.
Okay. Also erstmal gibt es da die sogenannte Inaktivitätstheorie, die basiert im Grunde genommen, also es ist ein Konzept, was auf dem evolutionären Druck beruht, dass Menschen oder generell alle Geschöpfe, die auf der Erde so wandeln, halt nachts inaktiv werden, weil dann die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man halt in der Zeit, wo man selbst schlecht sieht, einem Raubtier zum Opfer fällt. Ja. Dass man dann halt eben, weil man halt nicht gefressen wird, sich besser reproduzieren kann, weil man halt weiterlebt und noch die Gelegenheit dazu hat. Ja. Also evolutionäre Anpassungen basieren ja in vielen Spezies einfach darauf, dass man versucht, die Art am Leben zu erhalten. Geht's um Reproduktion. Das ist ein Punkt. Der nächste ist die Energieerhaltungstheorie, nämlich, dass man in der Zeit des Tages, wo man halt ineffizient ist beim Jagen oder bei anderen Dingen, also Sammeln, Jagen und so weiter, dass man den Körper dort quasi einfach in Energiesparmodus versetzt, um die Energie zu priorisieren. Was auch ein spannender Ansatz ist.
Was hat den Winterschlaf so von bestimmten Tieren erklärt, wenn sie keine Beute machen?
Ja, genau. Genau, da findet sich das eigentlich wieder. Mhm. Ja, genau. Und dann gibt es noch die, ja, was Mario schon angesprochen hat, die restaurative oder regenerative Theorie, die halt eben besagt, dass der Körper diese Phasen braucht, um ja, Zellfüllstände wieder aufzufüllen, also Energie wiederherzustellen, um Gewebe zu regenerieren, reparieren, wenn man so möchte. Das Ganze ist halt durch zahlreiche Studien auch belegt, ja, dass man sieht das halt hauptsächlich zum Beispiel Muskelwachstum, also Muskelproteinsynthese, generell Gewebewachstum, die Ausschüttung vieler Hormone, wie Mario auch schon angedeutet hat und so weiter, dass das halt häufig einfach im größten Ausmaß in der Schlafphase passiert. Ja, also dass wir den Schlaf auch brauchen, um den über Tag angerichteten Schaden kompensieren zu können und uns gegebenenfalls auch dann weiterzuentwickeln. Da sind wir beim Thema Trainingsanpassung. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mal so ein bisschen von Gewebe und Muskelwachstum und so weiter weggeht. Das ist die vierte Theorie, das ist die sogenannte Brain Plasticity Theory. Also da geht es um Neuroplastizität, ist auch so ein Modewort, was in den letzten Jahren ein bisschen populärer geworden ist. Habt ihr sicherlich auch schon gehört. Für die, die es noch nicht gehört haben, neuronale Plastizität beschreibt eigentlich den Umbau neuronaler Strukturen in Abhängigkeit zu einer bestimmten Aktivität. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind anfange zu laufen, dann braucht das Kind den Schlaf, um diese Neuroplastizität herzustellen oder anzustoßen, um diese neuronalen Strukturen so umzubauen, dass zum Beispiel Laufen koordinativ besser oder leichter wird. Ja? Und genauso ist das bei allen Skills, bei allen Fähigkeiten, die wir so erwerben. Das ist aber auch bei Wissen, was wir erwerben. Das basiert alles auf diesem Konzept der Neuroplastizität. Und da ist auch schon bekannt, dass eben das Ganze im Schlaf stattfindet. Und gibt es auch eine interessante Studie, die benutzt Matt Walker, den kennt man vielleicht, der hat das Buch Why We Sleep geschrieben. Ja. Auf Deutsch hat es einen anderen Titel, das ist ganz, ganz bekannt. Der benutzt das immer, wenn er diesen bekannten Vortrag von sich selbst hält, zum Thema Schlaf, wo er gesagt hat, dass ja, die Informationen, die wir so über den Tag aufnehmen, die sind erstmal quasi im Hippocampus zwischengespeichert und dann werden die im Schlaf, das ist hauptsächlich in ja, der NREM, also Non-REM-Schlafphase, Stadium 2, da kommen wir vielleicht später noch zu, da gibt es verschiedene Stadien, also im Non-REM-Schlaf findet dann eine Gedankenkonsolidierung statt, wo halt eben aus diesem Zwischenspeicher Hippocampus diese Informationen ins Langzeitgedächtnis, also in den Neokortex weitergeschoben werden, damit wir diese Informationen, diese Gedanken überhaupt langfristig behalten können. Ja, was auch zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist, weshalb Schlaf beim Thema Lernen vor Prüfungen, vor wichtigen Ereignissen so essentiell ist. Wenn wir das nicht machen, wenn wir zu wenig schlafen, gab es ein Experiment, die haben festgestellt, ich glaube, das waren 40% weniger Informationen werden dann ins Langzeitgedächtnis übertragen. Ich müsste jetzt nochmal kurz nachgucken, wie viel es tatsächlich waren, aber ich überlasse euch jetzt erstmal den Ball, ich habe genug geredet.
Ja, alles gut. Also die Neuroplastizitätsgeschichte, die habe ich eben viel gehört von Christian Hassler und der hat sich immer viel auf Dr. Spitzer bezogen. Und das ist auch etwas, wo du halt nicht tricksen kannst. Also es gibt ja dann viele, die eben so wie Mario und ich früher sagen, ja, also ich hatte zum Beispiel so einen Glaubenssatz, arbeiten, wenn andere schlafen, dann bist du im Vorteil. Das hatte ich von Christian Bischoff damals. Habe das wirklich zu meinem Mantra gemacht und habe dann da mich dafür gefeiert und gelobt, wenn ich da Nächte durchgemacht habe und gearbeitet habe. Aber du kannst eben gerade bei dieser Gehirnregeneration und dieses Neuentwickeln von Synapsen und so weiter und auch eben gelerntes Verarbeiten und zu festigen, all diese Dinge, da kannst du nicht tricksen. Du kannst es nicht lernen. Du kannst nicht lernen, mit wenig Schlaf auszukommen oder so. Worauf ich aber auch nochmal ganz kurz bestätigend kommen wollte, ist das Thema Training. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Mario, aber als ich zum Beispiel früher aktiv Kampfsport trainiert habe, dann war das immer abends, weil tagsüber war ich in der Praxis. Dann bin ich immer so 18, 19 Uhr rübergefahren zum Training und wir haben oft bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, auch bis 22 Uhr trainiert. Oft noch abschließenden Sparring gemacht, wo du all out gegangen bist und so weiter. Und in der Zeit hatte ich massivste Schlafprobleme. Also da konnte ich immer ganz schlecht einschlafen, war total aufgedreht körperlich. Und es war auch die Zeit, wo ich dann mit Melatonin und allem Möglichen rumexperimentiert habe, aber mir eigentlich nichts davon geholfen hat, wenn ich eben körperlich so aufgedreht war. Und heute habe ich das noch ein bisschen, ich versuche ja hin und wieder ins CrossFit zu gehen, was mir viel Spaß macht. Ist aber auch spät abends, weil ich tagsüber logischerweise nicht kann. Und da habe ich das Thema auch, dass ich dann in dieser Nacht deutlich schlechter schlafe. Hast du das auch gehabt früher, Mario?
Ja, weißt du, der Unterschied ist ja wahrscheinlich, dass wir das professionell gemacht haben und du als Hobby, ja. So, unsere Trainingseinheiten waren halt tagsüber und die Trainer waren sich eigentlich schon bewusst, ne, dass man das braucht. Aber das, was du da ansprichst, das ist natürlich eher die Regel. Und das ist ja der Fitnessmarkt im Allgemeinen. Ich hatte witzigerweise auch gestern das Thema, die Entwicklung im Fitnessmarkt, muss man sich ja einfach vorstellen. Wenn du in London in einen Club gehst, gibt es ja nur noch Räume, dann kommen die Leute da rein von ihrer Arbeit, total gestresst, fertig gemacht, die haben einen Tag hinter sich. Die Trainingsfläche selbst ist relativ leer, also die Gerätetrainingsfläche. Und dort, wo sie sich die Kanten geben, ob das nun im Bootcamp ist oder in was weiß ich, da geben sie sich vor die Kante, weil sie sich alleine gar nicht mehr wirklich aufraffen können, ein Training zu machen. Dann gehen sie in die Gruppe, setzen sich ähnlich wie den ganzen Tag auf der Arbeit wieder diesen Zwang aus und gehen davon aus, dass sie sich irgendwas Gutes tun. Ja, also das ist so ähnlich wie Verblödungsfernsehen. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Und das, was du beschreibst, das nennt man Sport. Und Sport ist einfach nicht gesund per se, ja, sondern das Training, um den Sport zu machen, das ist gesund. Das Training selbst oder der Wettkampf selbst sicherlich nicht. Sondern ob du nun Tennis spielst bis zum Exzess, ob du CrossFit machst bis zum Exzess oder kämpfst bis zum Exzess, du musst dir einfach drüber im Klaren sein, dass dein Training eigentlich dazu dient, diese abartige Belastung besser zu verkraften als ein anderer. Ja, so, und dieses Verständnis, das geht verloren. Und das gaukeln dir natürlich die Influencer vor, die Werbung vor und HIIT-Training und No Pain, No Gain. Und das war ja unser Thema, was wir dort hatten. Welche negativen Einflüsse das unter anderem auch auf den Testosteronspiegel hat. Darüber sind die sich überhaupt gar nicht im Klaren. Weil wenn sie nicht schlafen, dann ist Testosteron auch unten. Wenn da 1 bis 2 Nächte dabei sind, ja, dann... Was soll das Ganze? Dann haben sie sich dort in der Gruppe fertig gemacht und regenerieren tun sie auch nicht. So, und am Wochenende, dann glauben sie, die Regeneration besteht aus einem Marathon oder einem Halbmarathon oder irgendwas, wo sie sich die Kante geben. Ja, oder ich sehe es jetzt am Bodensee, wenn die Leute da joggen, denke ich manchmal, Junge, du bist dem Tod näher wie dem Leben. Ja, für was machst du das eigentlich? So, und wenn du dann dich rumdrehst und dann siehst du die Figuren, die da auch noch rennen, dann denkst du, oh Himmelswillen, wer hat dich beraten? Und deshalb glaube ich auch, dass die Informationen in dem heutigen Zeitalter vollumfänglich sein müssen. Du kannst nicht ein Geräteanbieter sein oder ein Anbieter generell im Fitnessmarkt sein und sagen, das ist mir alles scheißegal, das ist mein Businessmodell, weil in diesen Zeiten von Longevity, in Zeiten vom 6. Kontradief, den ich vorhin beschrieben habe, die Basisinnovation im 6. Kontradief, die muss man sich ja einfach mal vorstellen. Wir hatten ja früher, was weiß ich, als Basisinnovation das iPhone, ja, oder die Dampfmaschine, ja, das waren ja geile Sachen. Die Basisinnovation im 6. Kontratief ist das Reduzieren von Gesundheitskosten. Ich glaube, 26.000 Milliarden, ja, um das mal so auszudrücken, Dollar können eingespart werden, wenn man es schafft, die Kosten um 10% zu reduzieren. So, und daraus ergeben sich die Basissituation, die Arbeitsplätze in den nächsten 20, 30 Jahren, ob das in der Pflege ist, ob das da ist oder das. Man muss sich mal diese Schizophrenie
durchdenken. Ja, der Mensch ist der neue Engpass geworden.
Aber ich würde es nicht. Ist der Engpass, ja, der Mensch ist der Engpass und die Basisinnovation wird darum gehen. Und vor allem in China, ja, muss ja mal vorstellen. In China, die Menschen, die sind sich überhaupt nicht bewusst, die sind auch noch faul. Ja, also wenn die zu Hause sind, die hocken rum, die mampfen natürlich alles rein, was vier Füße hat, außer Tisch und Stuhl. Ja, so, und es ist, da kommt natürlich vieles dazu. Was meinst du, wie die chinesische Regierung gerade darauf reagiert, weil die Gesundheitskosten explodieren? Und erinnerst dich, Wolf, als ich von diesem sechsten Kontradiev gesprochen habe, da haben viele in meinem Seminar gesagt, oh Gott. Wo fängt er denn jetzt an? Bei Adam und Eva? Oder woher leitet er denn jetzt diese Geschichte ab, wenn du dich nicht damit befasst hast? Aber diese langen Wellen sind immer da gewesen und man hat immer die Folgen hinterher erkannt. Da zitiere ich mal meine Mutter. Meine Mutter sagt immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Ja, ja. Also, das ist ein guter Spruch, ja.
Sagt
ja.
Dieter Lange, glaube ich, auch, ja. Hat es bestimmt von deiner Mutter geklaut, der Dieter. Ja.
Also, dass meine Mutter jetzt von Dieter Lange geklaut hat, ist unwahrscheinlich, ja.
Stimmt.
Dieter Lange. Aber wahrscheinlich hat sie es auch irgendwo gehört, ja, oder es ist erfahrungswert. Ist auch völlig egal. Es ist viel Sinn.
Die Wahrheit drin, ja.
Es ist viel Sinn in dem Ganzen und wenn wir nicht anfangen, in unserer Fitnessbranche den Leuten genau das zu erklären, was wir jetzt tun, das Thema Schlaf. Also ich glaube, wenn du einen Podcast ankündigst um das Thema Schlaf, gibt es wahrscheinlich keine Flut an Leuten, die sich das anschauen. Ja,
ist ja, unbequem, da hinzuschauen, ja.
Ja, wenn du jetzt schreibst, es gibt einen Podcast, möchtest du 3 Zentimeter mehr Bizeps in 2 Wochen, ja, dann wäre der wahrscheinlich besser.
Ja, oder 10 Kilo abnehmen in 2 Wochen. Aber ich wollte nur mal ganz kurz auf das, was du gesagt hast, eingehen und das ganz stark bestätigen. Also wenn du so hochintensive Sachen machst, also Sport, wenn du jetzt eine Badminton-Einheit machst, kurz vorm Schlafengehen, wo es um was geht, was weiß ich, wo du Vollgas gibst oder so.
Sagen, ne?
Oder
wir vielleicht Wettkampf.
Ja, wobei, sind wir ehrlich, also du kannst, das ist nicht nur bei Wettkampf so, Patrick.
Also ja, da würde aber ich wenn dir man Training wie ein Wettkampf behandelt, ist es ja, aber eigentlich...
wenn du in eine CrossFit-Class gehst, sorry, also da braucht man nicht drüber reden. Das ist ja Wettkampf, das ist Sport, da bin ich bei Mario. Das hat mit einem geplanten Trainingsprozess ja selten was zu tun. Wettkampf.
Du stehst im Match, du guckst neben deinen Nachbarn, dann ist noch ein Mädel mit drin, dann gibt es natürlich
genau.
Noch ein Gummi, als gäbe es keinen Morgen, das sehen wir ja auch, wenn die Leute bei uns einen Krafttest machen, ja. Da denkst du, okay, jetzt kannst du gleich die Augen mit der Handkante abhauen.
Ja. Ja,
so, und du bist auch nicht besser.
Nein, und ich würde jetzt sagen, also ein CrossFit-Coach, der schreit jetzt wahrscheinlich auf und sagt, ja doch, natürlich mache ich mir Gedanken, wie ich die Wochen plane und wie ich das aufteile. Und natürlich ist es ein geplanter Prozess, aber es ist für die meisten Teilnehmer, inklusive mir, die unregelmäßig hingehen, Sport. Das hat mit Trainings zu tun. Und was ich ganz klar sagen kann, wenn ich jetzt mein normales Training mache, dann habe ich dieses Problem mit dem Schlaf gar nicht. Also wenn ich noch spät, was ja oft bei mir der Fall ist, dass ich halt noch nach dem Vortrag oder so noch kurz trainiere, bevor ich dann losfahre oder ins Hotel gehe oder wie auch immer, das macht mit mir viel weniger, also es sind wirklich diese hochintensiven Sachen, die richtig negativ sich auswirken. Also das,
Entschuldigung? Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Das, was du beschreibst, nenne ich nicht mehr. Das, was du beschreibst, nenne ich eine Aneinanderreihung von Wettkämpfen. Da bin ich, glaube ich, ganz beim Patrick, weil es geht jedes Mal gegen den, der im Raum ist oder gegen dich selbst, ja, und es ist wie ein Wettkampf. So, wir haben vielleicht, weil es keine Medaillen gibt oder weil es nicht irgendwas zu gewinnen gibt, die Verhältnismäßigkeit verloren. Aber was ich in den Studios sehe, also da gibt es ein gutes Buch vom Dieter Baumann, ich weiß nicht, ob du das kennst, seitdem ich langsamer laufe, werde ich schneller.
Heißt,
ja, aber das beschreibt, zumindest ist der Titel, beschreibt, glaube ich, das, was um was es im Leben geht.
Mhm. Steckt sehr viel Wahrheit drin. Also auf jeden Fall können wir, glaube ich, festhalten, für alle, die zuhören, hochintensive Einheiten kurz vorm Schlafen gehen tragen nicht zu einem besseren Schlaf bei. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ansonsten glaube ich schon, dass regelmäßiges Training aus eigener Erfahrung zumindest auch eine schlechte Schlafhygiene ein Stück weit kompensiert. Also, dass du zumindest leistungsfähiger bleiben kannst. Aber es ist halt ein schmaler Grat, wenn du halt dann zu viel trainierst und dann mehr Regeneration von deinem Körper forderst, wird es zum noch größeren Problem, wenn du eben Schlafmangel anhäufst. Ne?
Ja, also eine Frage an dich. Kennst du zufällig diese Studie oder diesen Test, eine Studie, glaube ich, ist es nicht mal, von der Professor Elke Zimmermann? Die war in Köln, die ist Sportwissenschaftlerin und Sportmedizinerin. Und die hat mal diese Stressgeschichten getestet, weil ja viele Läufer dann sagen, sie bauen Stress ab, wenn sie laufen. Und die hat festgestellt, dass was der Wolf auch gesagt hat, du machst eine Kniebeuge, was weiß ich, mit 10 Wiederholungen, wo dir die 11. schwerfällt, dann sind kaum noch Stresshormone im Körper nachweisbar. Ja, du machst 5 Sätze, sind die Stresshormone wieder hoch. Du sprintest einmal so lange wie du kannst, was weiß ich, 10 Sekunden, 12 Sekunden, keine Stresshormone mehr im Körper nachweisbar, du machst einen Dauerlauf, Stresshormone hoch. Und so konnte man das so ein bisschen ableiten. Wenn du jetzt wenig Zeit hast und abends schlafen möchtest, mach vielleicht einfach mal einen Sprint. So, oder mach einfach nur einen Satz und geh dann ins Bett. Das würde ich gerne mal genauer beleuchten. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Vielleicht machst du dich da mal, ja, mal schlau oder ich connecte dich mal mit der Professor Zimmermann.
Ja, möchte ich.
Erklärt, was sie dazu geschrieben hat. Der Andreas Bredenkamp, der ist da auch im Thema. Vielleicht nehmen wir das mal irgendwann wieder auf. Wie baue ich eigentlich Stresshormone optimal ab? Was mache ich am Abend? Wann sollte mein Training sein? Etc.
Ja, also müsste ich selbst jetzt auch recherchieren, können wir uns gerne mal für einen anderen Termin vornehmen.
Ja.
Ich finde diese Betrachtung von Stresshormonen als Universalschuldigen von allem auch so ein bisschen bedenklich. Deshalb müsste ich mir die Daten auch erstmal genauer angucken oder vielleicht mit der Professorin reden, weil Cortisol ist ja so in Verruf geraten. Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, also wie du sagst, diese Stresshormone, die werden ja verteufelt gerade. Insbesondere in den sozialen Medien. Eigentlich haben die aber auch sehr wichtige Funktionen und jetzt auch.
Sie beschreibt unterschiedliche Stresslevel. Ich versuche es mal zusammenzukommen. Das ist der Stresslevel, der nennt sich aufmerksam. Ja? Du bist aufmerksam, ein Pilot startet sein Flugzeug, ein Herzchirurg will eine Operation machen oder ein Sportler steht vor dem Wettkampf. Das ist positiv. Oder du gehst im Wald spazieren, es ist dunkel, du hörst besser, du riechst besser etc. Und du bist auch nicht so schmerzempfindlich, du bist leistungsfähiger etc. Der zweite Stresslevel war, glaube ich, angespannt. Es kommt eine Situation, wo einer sagt, Herr Doktor, wir müssen die Operation verschieben, ja, oder der Flug wird verschoben, da bist du angespannt. Das beschreibt sie so als zweiten Stresslevel. Und okay. Den Stresslevel beschreibt sie als auffällig. Als auffällig. Es fällt anderen auf, dass du angespannt bist. Und dieser Stresslevel endet am Ende mit dem 4. oder 5. Stresslevel wäre der Tod, wo eine zu hohe Konzentration auch direkt zum Tod führen kann. Ein Fallschirmspringer kommt ins Strudeln und sieht den Tod kommen. Ja, der ist eigentlich schon tot, bevor er aufschlägt. Oder du bist in einer Lawine eingeschlossen und hast ein Stresslevel und die Leute sind von einer Minute auf die andere ergraut. Das führt zu einer Organalterung in kürzester Zeit.
Ja.
Das hat sie so beschrieben, aber ich krieg's auch nicht mehr.
Gut, also du gehst ja eher auf die Anspannungszustände ein, ja, weil ich habe es nur kurz aufgegriffen wegen den Hormonen, also Stresshormone und so weiter. Wenn man die jetzt akut nach einer hochintensiven Belastung messen würde, die sind in der Regel immer hoch, weil sie bei der Energiebereitstellung beteiligt sind.
Ja.
Deshalb könnte man da nicht wirklich kausale oder zumindest plausible Rückschlüsse draus ziehen, aber das klingt auf jeden Fall spannend. Das können wir uns gerne mal genauer angucken.
Ja, vielleicht machen wir da mal ein Thema dazu. Also das hat mich auch interessiert, weil wir reden, das erzeugt Stress, aber was baut es denn ab? Was muss ich denn machen? Wenn ich am Ende doch besser schlafe, wie sollte mein Training aussehen? Wann wäre vielleicht die optimale Trainingszeit? Oder. Weil das reine Feststellen an deiner Hubuhr, dass deine Heart Rate Variability Mist ist, das hilft dir am Ende nicht. Und das ist das, was ja überall aufgezeichnet wird. Da werden Kalorien gemessen, da wird alles gemessen. Und für was?
Ja, du musst dann schon die richtigen Entscheidungen daraus treffen, sonst kannst du das dir komplett sparen. Das
wäre sinnvoll,
ja. Ja, und wie soll der Laie das tun? So, und dann kommt er noch ins Studio und dann machst du noch einen Wettkampf an einer Maschine, ein Game Day, weil irgendwo einer glaubt, er muss so einen Hustensaft entwickeln. Ja? So, ja. Das kommt noch dazu oder keine Ahnung. Und wird überhaupt nicht berücksichtigt, was du gegenüber dem Tag hast. Und es wird dann am Ende noch als Trainingsmethode dargestellt. Und wir beschreiben das, oder ich beschreibe das gerne auch mit dem Andreas als sogenannte Binsenwahrheit. Sie ist nicht ganz wahr, sie ist nicht ganz falsch. Allerdings, wenn sie aus berufenem Munde kommt, erlangt so ein Müll sehr oft Allgemeingültigkeit. Also, und deshalb sollte man dort sicherlich vorsichtig sein. Und vielleicht können wir da ein bisschen was dazu beitragen, dass die Leute ihr Training auch in ihrem Leben einordnen. So, und selbst wenn du einmal nur in der Woche trainierst, hat das einen sehr positiven Einfluss. Wenn dein Leben zu stressig ist, dann musst du nicht 5-mal die Woche trainieren oder. Da kann man sich in anderer Weise disziplinieren.
Ja, man muss ja auch bereit sein. Man muss ja bereit sein, um sich belasten zu können.
Ja, genau. Also da habe ich zum Beispiel auch viel, und das ist auch gerade eine gute Brücke, weil ich dann ganz gerne vom Training, ich glaube, das konnte man jetzt verstehen, Richtung Ernährung rüber switchen wollen würde, weil das auch einen riesen Einfluss hat. Und da habe ich tatsächlich gerade noch abschließend zu dem, was ihr gerade gesagt habt, von Jörg Hösli sehr viel gelernt, weil der hat mich ja untersucht vor, jetzt ist auch schon mit 1,5, 2 Jahre her, und hat dann gesagt, hey, du Vollhonk, du arbeitest wie ein Idiot, ja, von morgens bis abends, und glaubst dann noch, du musst trainieren wie ein Profisportler. Und das war für mich halt so normal, aber er hat mir dann sehr schön aufzeigen können an verschiedensten Parametern, dass ich eigentlich halt eben völlig über die Regeneration hinaus trainiere und mich in ganz, ganz vielen Bereichen einfach negativ, also was Negatives damit mache, mehr als was Positives, ne? Und das war für mich ein großer Gamechanger. Und vom Jörg und genauso auch vom Holger Guck sind so meine beiden Lieblingsernährungsmenschen, die ich immer wieder gerne nenne hier. Und da habe ich von beiden gelernt, was bei mir einen großen Unterschied gemacht hat, wenn ich es hinkriege, abends eben nicht so viel zu essen, also zwischen schlafen gehen und letzte Mahlzeit sollte ein gewisser Abstand sein. Also Jörg sagt zum Beispiel, du solltest so bis 19 Uhr plus minus durch sein mit deinem Essen, zumindest was die großen Mahlzeiten angeht. Und der Holger sagt das ähnlich, der hat ein ganz Kapitel geschrieben über diese, wie heißen sie, zirkadianen Rhythmen, oder wie heißen sie, unser
Biorhythmus, genau.
Wo er das sehr, sehr schön beschreibt, und beide sind sich da einig, und da gibt's, glaube ich, auch eine ganz gute Datenbasis dazu, dass eben abends so, wozu ich stark tendiere, weil abends kommt so Belohnung und Spaß und mit der Familie und hast du nicht gesehen, wenn du abends eben nicht so wirklich voll frisst, hat auch einen ganz negativen Einfluss auf deinen Schlaf, und das kann ich auch wieder aus WUP und Polarauswertungen bei mir ganz klar bestätigen.
Ja, also Menge und vor allem, was man isst. Man sollte das Volumen, Volumen ist falsch. Sondern wenn man jetzt ein sehr energiedichtes Lebensmittel hat, ja, man nimmt zum Beispiel eine Pizza, sehr viel Kohlenhydrate, Fett und so weiter, und isst da wirklich, bis nichts mehr reingeht, dann hat man natürlich schlechte Karten für einen guten Nachtschlaf. Wenn jetzt aber dann eben zu einer angemessenen Zeit vorher vielleicht noch irgendwie gut, Salat in kleineren Mengen zumindest, sonst kann das auch wieder belastend sein, aber zum Beispiel ein Quark isst mit ein bisschen Obst, dann passt das. Also da hängt es sehr stark davon ab.
Das Kasein ist ja über Nacht, das ist ja sehr schwer verdauliches Eiweiß. Und mittlerweile sollte man ja über Nacht, gibt es die ein oder andere Empfehlung, ein bisschen Kasein zuführen, weil natürlich der Katabolismus über Nacht sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Und so ein Kasein braucht etwa 7 Stunden irgendwo, um verdaut zu werden, und gibt über die Nacht immer gewisse Aminosäuren ab. Aber ja, die Datenlage ist dort auch unterschiedlich. Ja, aber die Leute, die es machen, die schwören drauf. Und was ich beim Wolf selbst gesehen habe, der Wolf ist ja, hat ja so so Fressattacken dann auch regelrecht entwickelt, ja. Und da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert und das geht auf diesen Ghrelin- und Leptinspiegel.
Ghrelin, glaube ich, ja.
Wie heißt das?
Ghrelin.
Mit GH oder Ghrelin.
Genau.
Ja, Ghrelin und Leptinspiegel zurück. Und die Folge dieser negative Einfluss ist dann halt Heißhunger und vor allem auch Appetit auf Fett und Süßes und was weiß ich. Und das siehst du natürlich auch, wenn die Leute dann so einen Schlafmangel haben, dann kannst du das oft beobachten und schon sind sie in der Zwickmühle. Ne? Das untergräbt dann natürlich auf der anderen Seite auch wieder den Folgeschlaf. Gell?
Ja, ich meine, das hatten wir vorher schon, ne? Also mit dem Schlafentzug, dass du eben mehr isst, mehr Appetit und eben auch mehr Lust auf Fettes hast und süß. Und ich glaube, das kennt man auch, wenn du mal so wirklich eine Nacht durchgefeiert hattest und ein bisschen gesoffen hattest, dann hast du am nächsten Tag mehr Bock auf so Junkfood. Also das ist schon, das glaube ich, kann man bei sich selber auch merken. Aber weil du gerade gesagt hast, Patrick, abends Quark und Beeren und auch das Casein ist ja so eine Sache, die schon seit 100 Jahren so in der Bodybuilding-Welt so empfohlen wird. Ich glaube, es ist sehr hart umstritten, was zum Beispiel Jörg und Holger auch sagen, dass abends zum Beispiel schon wichtig ist, auch eine gewisse Menge Kohlenhydrate zu essen.
Ja.
Weil die Kohlenhydrate helfen auch beim Einschlafen. Also das ist ja auch so ein Fehler, den ich früher gemacht habe. Da habe ich dann versucht, abends nur Low Carb zu essen. Das ist gar nicht so optimal für einen guten Schlaf.
Ja, es ist ein sehr guter Punkt. Es hält sich ja auch ganz hartnäckig, dass natürlich die Kohlenhydrate nach 18 Uhr ganz besonders dick machen und deshalb gerne weggelassen werden, was ja ein regelrechter Schmarrn ist. Was viele Leute nämlich vergessen ist, dass Kohlenhydrate an der Bildung von Neuromodulatoren beteiligt sind. Ja, so. Dopamin, Serotonin, Melatonin. Ja, und damit auch, wie du schon angedeutet hast, am natürlichen zirkadianen Rhythmus beteiligt sind. Sprich, man wird in der Regel auch zu einer anderen Zeit müde oder man kann auch früher schlafen und in der Regel auch besser schlafen, wenn man abends eine gewisse Menge an Kohlenhydraten zugeführt hat.
Das heißt ja auch Low Carb, nicht No Carb. Und das wird natürlich sehr gern verwechselt. Und ohne Fett hast du halt auch keine Hormonausschüttung, ja, wie soll das gehen, ja, also dieses Ganze, also ich mache so einen Quark einfach überhaupt nicht, ich gucke einfach nach meinem Grundumsatz und gucke, dass mein Eiweiß ausreichend ist und der Rest ergibt sich, das ist so eine Mischung aus Fett und Kohlenhydraten und schaue, dass ich nicht über meinen Grundumsatz komme und die Kalorien, die ich beim Sport habe, die zähle ich überhaupt nicht mit.
Ja, also generell, um das Ernährungsthema an der Stelle nicht ausarten zu lassen, aber ich glaube pauschal, auch wenn ich Pauschalantworten nicht gerne mag, kann man sagen, wenn eine Diät darauf beruht, einen Makronährstoff komplett aus der Ernährung auszuschließen, dann kann das nur Käse sein.
Würde ich heute so 100% unterschreiben. Ich habe früher alles probiert und erinnere mich zurück, so Kampfsportzeit war Low Carb mein Ding, was auch für mich funktioniert hat, weil du isst auch automatisch einfach weniger, wenn du nur Eiweiß zu dir nimmst. Aber ich war da alles andere als gesund. Und das Schlimme ist halt immer, dass der Körper so lange gut kompensiert, besonders wenn du einen fitten Körper hast. Zum Beispiel, als ich zum Jörg kam, habe ich davor ja ganz extremes intermittierendes Fasten gemacht, den ganzen Tag gar nichts gegessen. Und mir ging es trotzdem noch gut. Aber der Jörg konnte mir halt aufzeigen, dass ich körperlich auf einem ganz, ganz schlechten Weg war, was Immunsystem und alles Mögliche angeht. Aber du merkst es halt ganz lange nicht, ne? Aber lass uns das Ernährungsthema nicht zu sehr jetzt ausweiten. Aber ich finde es halt wichtig, dass die Leute mal gehört haben, abends sehr viel essen. Und es natürlich dann die meisten, wenn man es mal jetzt ein bisschen zusammenfassen will, ein Großteil der Menschheit da draußen zieht sich abends Fernsehprogramm rein, irgendwelche Reels und Zeug, also diese Vermüllung kopfmäßig.
Parallel.
Fressen dazu einen Riesenhaufen Scheiß, sorry, dass ich so sagen muss. Ja, und wenn sie mal trainieren gehen, dann gehen sie in ein Training, wo sie sich völlig overpacen, viel zu viel machen wahrscheinlich. gar nicht ihrer Konstitution richtig nachgehen. Und diese Summe aus allem ist halt katastrophal für den Schlaf. Ne?
Ja.
Das spiegelt sich dann in den negativen Auswirkungen, die wir heute ja sehen, irgendwo wieder. Ne?
Ja. Ich müsste mich verabschieden. Ich habe einen Arzttermin.
Das ist gut.
Und bedanke mich bei euch für die Zeit, für die interessanten Gespräche immer. Und man kommt natürlich manchmal etwas vom Thema ab, aber ich denke, dass so ist das Leben und das eine hat Auswirkungen auf das andere. Und ich freue mich.
Ich glaube, wir haben trotzdem jetzt schon ganz, ganz gut vollständig aufgearbeitet. Ich werde mit Patrick noch ein paar Minuten weitermachen.
Sehe ich noch so.
Viel Erfolg beim Arzt. Wir sehen uns nächste Woche, Mario.
Mach's gut, Mario. Bis dann.
So, ist er raus. Jetzt noch ist er da. Patrick, was ich auch auf jeden Fall noch der Vollständigkeit halber mit besprechen wollte, der Mario hat ja vorhin angesprochen, bei mir große Familie mit 4 Kindern, was ja auch noch dann dazu beiträgt, dass man nicht zwingend immer zum Schlafen kommt, ne? Und ja. Da würde ich ganz gerne auf die Mütter mal noch kurz eingehen, weil, also bei mir ist Schlaf sicher nicht toll durch dieses viele Reisen und auch Jetlag teilweise und einfach halt, ja, viel unterwegs sein und so und viel arbeiten und viel Zeug im Kopf. Aber was Mütter da machen, also wenn ich meine Frau sehe mit den 4 Kindern, was die für Nächte hat, also wie oft bei Lena der Schlaf unterbrochen wird.
Ja.
Und wie oft sie einfach keinen erholsamen Schlaf bekommt. Und das jetzt seit, also unsere Älteste ist 8 Jahre alt, ne? Der Kleinste jetzt 1,5. Also bei meiner Frau, die schläft seit 8 Jahren nicht durch. Das ist pervers. Und da, ich meine, jetzt bei den anderen Sachen können wir Ratschläge geben und können sagen, ja, guck mal, dass du nicht abends zu viel isst, guck mal, dass du keinen Alkohol trinkst abends, guck mal, dass du irgendwie, ne? Mhm. So, aber bei den Müttern hast du eigentlich keine Chance, etwas zu machen, ne? Also du musst einfach funktionieren als Mutter.
Das ist schwierig, das ist richtig. Also das ist auch was man in dieser Debatte um die Care-Arbeit und Gleichverteilung so auf jeden Fall auch berücksichtigen muss, ja. Wollen wir jetzt an der Stelle nicht zu tief thematisieren, aber...
Ja gut, ich meine, wenn wir hier jetzt anfangen, das ist ja...
Nee, das sprengt den Rahmen, ja.
Also aber gerne von mir 1-2 Sätze dazu, wie ich das sehe, dann lassen wir es auch gut sein. Also der Beruf Mutter ist der undankbarste in unserer kompletten Gesellschaft, ja. Also ist der wichtigste Job, den es auf der Welt gibt und wahrscheinlich der anstrengendste und der allumfassendste, weil du hast 24 Stunden, hast keinen Urlaub, hast keine Ferien, kannst dich nicht krank melden, ja. Wenn ich ja mit meiner Frau irgendwo auf einem Event bin, ja, auf irgendeinem großen und wir zusammen da aufschlagen und die fragen meine Frau, was machst du so? Und die sagt dann, ich bin zu Hause mit den Kindern, dann kommt, nur Mutter. Nur Mutter.
Danke
fürs Gespräch, ja. Also da haben wir gesellschaftlich ein Thema, aber da wollen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Aber das ist Katastrophe. Auf jeden Fall finde ich halt dieses Schlafthema, auch wenn wir dafür jetzt keine Lösung haben, etwas, was mal genannt werden darf an der Stelle, weil das, was Mütter da leisten und auch dann dadurch, sage ich mal, von ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit und dann gibt es ja auch diese Dinge wie Schwangerschaftsdemenz und all die Sachen, da gibt es ja beschriebene, ich will jetzt nicht sagen Krankheitsbilder, aber beschriebene Dinge, die man da beobachtet bei Müttern. Und das hängt sicher zum großen Teil mit dem Schlafentzug zusammen. Würde ich jetzt sagen.
Zumindest wenn...
Oder eine Studie dazu zu kennen, aber das wäre meine Interpretation an der Stelle.
Also wenn solche Dinge postnatal dann auftreten, also nach der Geburt, hat es bestimmt auch mit dem Schlafmangel zu tun. Während der Schwangerschaft hat das meines Wissens noch ein paar andere Hintergründe. Aber auch dazu an der Stelle jetzt nicht so viel.
Vielleicht hormonell und so,
ja. Ja, aber du hast es schon angesprochen. Also was kann man denn da machen, wenn man nachts nicht durchschlafen kann? Da gibt's zwei Dinge, die würde ich vielleicht gerade einmal noch als Strategie noch ansprechen wollen, bevor wir nochmal drüber sprechen, was Schlafentzug denn eigentlich mit dem Körper so macht. Denn ich habe da mal ein bisschen was recherchiert, einfach um die Notwendigkeit von Schlaf noch ein bisschen präziser darzustellen. Und aber erstmal zu diesen beiden Strategien. Das ist einmal Napping, das kennt man, ja, also Nap, ein Mittagsschläfchen zu Deutsch. Allerdings kann man da auch relativ viel falsch machen, wenn man der aktuellen Studienlage Glauben schenkt. So ein Nap, so ein Schläfchen sollte nämlich so zwischen 10 und 20 Minuten dauern, nicht länger. Also sich mittags nach der Arbeit mal noch 30 Minuten hinzulegen oder 40 oder 45 oder vielleicht sogar eine Stunde, das kompromittiert den Nachtschlaf. Also solche langen Schlafepisoden über Tag sollte man vermeiden. Wenn man also nappt, sprich 10 bis 20 Minuten, die Augen zumacht, in der Regel schläft man auch nicht die volle Zeit von diesen 10 bis 20 Minuten, aber man ist halt eben zumindest kurz dann im Land der Träume, das hilft. Es hilft bei der Wiederherstellung der kognitiven Leistungsfähigkeit und bei der Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Ja, das ist gut erforscht, das ist nachgewiesen. Man sollte nur auf zwei Dinge achten. Wie gesagt, nicht zu lange schlafen und zweitens nicht zu spät schlafen. Und da gibt es wohl auch eine individuelle Toleranz, wann man solche Naps einbauen kann und wie lange man nappen kann, ohne dass es halt den Nachtschlaf kompromittiert. Ja. Also als Faustregel 10 bis 20 Minuten, nicht später als 15 Uhr. Klar, wenn man erst nach 15 Uhr von der Arbeit heimkommt, dann möchte man vielleicht sich zwar gerne hinlegen, aber wenn man es tut, hat es wahrscheinlich einen negativen Einfluss auf das Einschlaf- und Durchschlafverhalten nachts. Ja? Mhm. Das ist das eine. Das andere ist was, was nicht so bekannt ist wie der Nap. Das ist das sogenannte NSDR, also NSDR, Non-Sleep Deep Rest. Wie es der Name schon sagt, ist man da in einem tiefen Erholungszustand, einem tiefen Ruhezustand, allerdings ohne zu schlafen. Man ist da gedanklich aktiv bei. Man braucht im Grunde genommen eigentlich nur einen ruhigen, möglichst vielleicht auch dunklen Raum, wo man sich hinlegt und einfach nichts tut. Das ist tatsächlich, es klingt einfacher, als es am Ende ist. Ich habe es aber ausprobiert. Wer den Podcast von Andrew Huberman kennt, also Huberman Lab Podcast, der ist ja auch ein sehr großer Fan davon. Und ich habe da jetzt auch mal so ein bisschen die Studienlandschaft gecheckt. Und ja, so eine Non-Sleep Deep Rest Strategie, die kann zumindest in der subjektiven Wahrnehmung der kognitiven Leistungsfähigkeit und körperlichen Belastbarkeit gute Effekte erzielen, wenn das auch nur ein paar Minuten sind. Also wenn man sich also mittags zum Nap hinlegt, oder auch wenn man vielleicht irgendwo auf der Arbeit ist und man macht mal kurz die Rollläden runter und das Licht aus und lehnt sich im Bürostuhl zurück und macht einfach mal nur 10 Minuten die Augen zu, ohne zu schlafen. Selbst das hat schon einen spürbaren, nachweislichen Effekt.
Ja, so wie du das beschreibst, würde ich das als Meditation, also eine Meditation würde das voll erfüllen, was du jetzt da sagst zum Beispiel, wo ja viele drauf schwören. Vielleicht ganz kurz zum Nap. Also ich bin jemand, dem das sehr, sehr schwer fällt. Darum war die zweite Information für mich interessant, dass das auch eine Wirkung haben kann, eine positive. Weil ich schaffe es zum Beispiel fast gar nicht tagsüber, egal wie müde ich bin, kurz zu nappen. Und ich muss auch wieder sagen, Richtung Mütter, wenn ich jetzt sehe bei meiner Frau, die den Haushalt da zu 99% alleine wuppt, die schafft keinen Power-Nap tagsüber, so schön sich das anhört, ne? Oder also ja, keine Chance. Aber ist auf jeden Fall guter Hinweis, gute Strategien. Haben wir noch irgendwas vergessen, Patrick? Also, oh ja, weißt du, was wir vergessen haben? Oder wo ich gerade noch dran denke? Koffeinkonsum. Die Leute unterschätzen, wie lange Koffein im System bleibt. Früher war ich auch so, dass ich abends noch beim Italiener noch ein Espresso nach dem Essen trinken konnte. Wenn ich das heute mache, dann weiß ich auf jeden Fall, ich kann schon schlafen, aber mein Schlaf ist viel, viel schlechter. Und ich bin mittlerweile so, ich bin ja schon ein sehr bekennender Kaffeetrinker und auch ein großer Fan hier mit Siebträgermaschine und so. Aber ich trinke morgens 2 doppelte Espresso, so in irgendeiner Darreichungsform. Und dann trinke ich aber den ganzen Tag keinen Kaffee mehr, weil ich wirklich merke, wenn ich schon nur jetzt noch mittags oder so ein Espresso trinke, dann wird mein Einschlafverhalten schlechter.
Das geht mir auch so und das spiegelt auch die gängigen Empfehlungen eigentlich wieder. Also nach der Mittagszeit idealerweise kein Kaffee oder kein Koffein per se mehr. Also zum Beispiel auch auf grünen Tee vielleicht besser verzichten.
Ja, Tee.
Und ja, dann gibt es natürlich Grüße an meinen Papa, dem ich das glücklicherweise auch abgewöhnen konnte, der dann sagt, ja, ich bin doch aber so stark dran gewöhnt, dass ich gar nicht mehr spüre, dass ich überhaupt Kaffee trinke und das hat auch keinen Effekt mehr. Da werden sich andere Menschen draußen jetzt, die das hören, vielleicht auch ertappt fühlen, doch hat.
Ja, hat es trotzdem.
Auch wenn es subjektiv keinen Effekt hat, wenn man es nicht mehr spürt, es beeinträchtigt die Schlafqualität und nachdem ich es ihm oft genug gesagt habe, nachdem er mir geschildert hat, dass er nachts um 3 wieder urplötzlich wach war und er sich gar nicht erklären kann, warum, hat er dann irgendwann mal auf mich gehört und hat den Kaffee dann nachmittags weggelassen und Überraschung, er hat dann durchgeschlafen.
Mhm. Ja, das hat schon Wirkung. Und ich meine, wenn wir dann auch vielleicht so langsam mal so Richtung eine Zusammenfassung kommen können, was man gut machen kann, worüber man auf jeden Fall auch sprechen muss, wo ich auch katastrophal schlecht drin bin, ist Regelmäßigkeit im Schlaf. Also eine,
sehr wichtig.
Eine gleichbleibende Einschlafzeit und eine einigermaßen gleichbleibende Aufwachzeit. Beides kriege ich ganz schwer hin, weil wir halt super oft nachts noch irgendwie von Hotel zu Hotel fahren oder so. Macht aber einen Riesenunterschied. Und was ich von Wolfgang Unsöld gelernt habe, so eine Grundregel, die ich bei ihm irgendwann gelesen habe, die ich extrem treffend finde und was auch, glaube ich, die Datenlage ganz stark bestätigt. Auch ein Holger Guck schreibt darüber. Man sollte versuchen vor 23 Uhr. Also, dass auch die wirklich die Einschlafzeit, also nicht nur wie lang du schläfst, wenn wir mal so ganz grob diese 8 Stunden irgendwie, 7, 8 Stunden als...
7 bis 9 werden empfohlen, ja.
Genau, 7 bis 9 so als gesunde Schlafzeit sehen, die ich übrigens leider sehr selten erreiche, dann ist noch anscheinend genauso wichtig oder ähnlich wichtig dieses, wann diese Schlafzeit ist. Also von 1 Uhr nachts bis irgendwie morgens um 10 Uhr schlafen, wo du dann in Summe genug geschlafen hättest, hat nicht den gleichen Regenerationseffekt, wie wenn du um 22 Uhr schläfst und früher aufwachst.
Ja.
Und das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Und ich fand diese Regel von Wolfgang Unsöld sehr pragmatisch und einfach zu sagen, schau, dass du immer vor 23 Uhr im Bett bist. So schaffe ich leider sehr selten, weil ich eben ja mein Alltag und aber auch hier Smartphone und Co. ihr Übriges tun. Das ist etwas, wo du einen Rieseneffekt hast, ne?
Ja, also es ist auch so, wie ich das persönlich jetzt gestalte. Ich versuche plus minus 30 Minuten eigentlich um 23 Uhr das Licht auszumachen und zu schlafen.
Schlau.
Und um 6 Uhr das Licht anzumachen und aufzustehen. Also es ist auch am Wochenende. Und das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, um das wirklich durchzuziehen mit der Regelmäßigkeit. Das gilt nicht nur für Werktage, sondern für alle Tage. Und da weiß man, so eine Schlafregelmäßigkeit wirkt sich nicht nur positiv auf den Schlaf, sondern auch auf die Regenerationswirkung des Schlafs aus. Also guter Punkt, wichtiger ja, Punkt.
Da bin ich die Vollkatastrophe, deshalb, ich weiß es in der Theorie alles.
Ja.
Aber das ist wirklich etwas, wo bei mir die Praxis und die Theorie eine ganz, ganz große Grätsche macht. Also das kriege ich immer noch nicht so ganz hin.
Ist schwierig, manchmal kommt halt das Leben dazwischen.
Ja. Ja. Und ich wache natürlich auch wegen den Kindern bei weitem nicht so oft auf wie meine Frau. Aber natürlich ist da auch, wenn ich da mal zu Hause schlafe, wo ich am besten schlafe, verglichen mit Hotel und Co., trotzdem die Kinder halt natürlich dann noch da, ne? Die nachts halt doch auch oft für Aufregung sorgen und natürlich morgens lassen die mich auch nicht ausschlafen, logischerweise, ne?
Das ja. Ist halt so. Aber du, da bist du nicht alleine mit. Da habe ich auch im Vorfeld mal Daten recherchiert. Das war eine Untersuchung aus Frankreich, also geografisch zumindest nah an uns dran. Über 1000 junge Erwachsene im Alter zwischen 25 und 45 mal untersucht, wie lange die geschlafen haben. Und 20% von denen schlafen 90 Minuten oder mehr weniger als die Empfehlung.
Mhm.
Sprich, 5,5 Stunden oder weniger. 20%. Und dann habe ich so ein bisschen Deep Dive gemacht, dann war ich gerade schon in den Studien drin, habe weitergeguckt, was auch spannend ist, weil es ja gerade im Sportkontext, in unserer Bubble, in unserer Szene, hier in der Fitnessbranche halt sehr populär ist, Testosteron. Ja, und gucken wir uns mal die Wirkung auf Testosteron an. Und da haben junge Erwachsene, haben an einem einer Studie, einer Untersuchung teilgenommen. Die haben 4 Tage in Folge, 4 Nächte besser gesagt, in Folge nur für 4 Stunden geschlafen. Das ist mal die Frage an dich, Schätzfrage. Im Hinblick auf das Testosteronniveau, was schätzt du denn, wie viel älter die waren nach diesen 4 Nächten?
Also quasi einen altersspezifischen Testosteronspiegel dann nur noch hatten.
Ja.
Also ich hätte gesagt, dass sie dann irgendwo am Minimum von normal rumgekratzt haben und das entspricht dann irgendwie, weiß ich, 60, 70 Jahre alt wahrscheinlich.
Ja, nicht ganz so krass, aber trotzdem ein beachtlicher Wert. Im Hinblick auf den Testosteronspiegel sind die dadurch 10 Jahre gealtert. Ja, also die hatten den Testosteronspiegel einer Person, die 10 Jahre älter war als sie selbst. Unabhängig davon, wie viel Sport die getrieben haben, wie gut sie sich ernährt haben, sonst was. Das ist auch mal so als Beispiel, ja, was für einen Effekt das hat. Total. Und noch so ein paar.
Also kann ich von meiner Seite übrigens bestätigen. Ich bin ja, wie sagt man das heute, natural. Ich habe noch nie Steroide oder noch nie Hormone von außen zugeführt. Doch, Melatonin. Können wir auch gleich was zu sagen. Und wenn ich jetzt mal mich untersuchen lassen habe, das habe ich zum Beispiel früher immer mal vom Thorsten Albers machen lassen, den du auch kennst, der mittlerweile da in Zürich praktiziert. Und da war ich immer beim Testosteronlevel unterirdisch. Und der hat dann immer gesagt, hier mit deinem Manager-Lifestyle und wenig schlafen und arbeiten und so weiter und so fort, ja. Ist das dann halt eben so. Ich habe jetzt das Glück, dass ich offensichtlich Rezeptoren habe, die ganz gut funktionieren, dass ich mit dem bisschen Testosteron trotzdem sehr gut funktioniere in jeder Hinsicht. Aber da hat definitiv Schlaf und Stress und so auch einen riesen Einfluss. Ne?
Absolut.
Krass, dass sie so. Ja, und es waren wahrscheinlich richtig junge Leute, die noch voll im Peak waren in dieser Studie, die du gerade beschreibst, und dann trotzdem 10 Jahre älter. Ich schätze mal, wenn du das jetzt mit so Mit-40ern wie mit mir so durchziehen würdest, dann würdest du eben auf diese 60, da war ich jetzt gerade gedanklich, wahrscheinlich auf, ich hätte, also ich kann mir vorstellen, wenn ich mich zurückerinnere, was der Thorsten mir mal so gezeigt hat, wenn ich jetzt untersuchen lassen würde, hätte ich wahrscheinlich wirklich so Testosteronwerte wie ein 60-Jähriger oder so, würde ich tippen. Wäre mal wieder interessant, muss ich mal testen.
Gut möglich.
Können wir mal,
dass extra es da eine Altersabhängigkeit gibt.
Aber lass uns noch mal ganz kurz zum Ende kommen und so langsam mal ein bisschen zusammenfassen, was wir besser machen können. Also wir vermeiden Alkohol.
Gerne.
Wir können, glaube ich, über auch die, nicht glaube ich, weiß ich, wir können die Drogen mit reinpacken. Also abends ein Joint rauchen ist ähnlich schlecht, was den Schlaf angeht, also was die Regeneration angeht. Auch da wieder das Gefühl, du schläfst besser ein. Aber du hast nicht wirklich einen positiven Effekt. Ich glaube, bisschen besser ist es, wenn du nicht THC nimmst, sondern hier, wie heißt diese?
CBD. Was?
CBD, da ist, glaube ich, die Datenlage ein bisschen besser, aber auch nicht so überragend, wie man denken wollen würde. Ne? Du schüttelst mit dem Kopf, bestätigst du. Regelmäßig schlafen, also früh ins Bett gehen. Und versuchen immer eine ähnliche Schlafzeit und eine ähnliche Aufwach- und Einschlafzeit hinzukriegen. Medien am Abend meiden, kann man, glaube ich, so sagen.
Lichtexposition.
Also Lichtexposition in jeder Form. Ja. Wo man, glaube ich, auch dazu sagen kann, so Zimmer abdunkeln und so, hat auch auf viele einen ganz, ganz großen Effekt. Ich weiß, was von den Huberman angesprochen, der hat doch, glaube ich, in einem Podcast auch mal so ganz krass gesagt, wenn sogar eine LED-Leuchte von irgendeinem Gerät bei ihm im Zimmer noch leuchtet, dann hat er bei sich gemessen schlechterer Schlaf und so. Wie jetzt die Extremausprägungen davon sind, sei mal dahingestellt, aber Licht vermeiden abends macht mit Sicherheit Sinn, also diesem Biorhythmus nachzugeben und eben auch dieses Dunkel und Aufbau von Melatonin und so weiter zuzulassen. Ja. Vielleicht ein, zwei Sätze zu Melatonin. Melatonin funktioniert für manche Menschen, extern zugeführt. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass man es eigentlich so als Depot bräuchte. Ne? Du hast dann oft so einen Melatonin-Peak, wenn du es halt so einnimmst. Ne? Vor allem, wenn du zu viel nimmst, dann kann es auch wieder aufwachend wirken.
Genau, richtig.
Also ist auch nicht das Ultimative, aber Melatonin ist etwas, was man mal probieren kann, weil man hat keinen Gewöhnungseffekt, man hat keinen, also es ist nicht so, dass der Körper kein eigenes Melatonin mehr bildet, wenn man das mal nimmt und so, also das ist relativ gefahrenlos, meines Wissens, was ich so aus der Datenlage kenne, aber jetzt auch kein Wundermittel, ne?
Nee, also bevor ich mir jetzt dann nochmal ein Melatonin-Supplement kaufen würde, dann würde ich eher in eine anständige Verdunklung von meinem Schlafzimmer investieren, da hab ich auf jeden Fall mehr von.
Ja. Was können wir noch machen? Abends viel Essen vermeiden.
Ja, schauen, Zimmertemperatur.
Kohlenhydrate reinkommen, wollte ich gerade noch sagen.
Ja.
Zimmertemperatur ist, glaube ich, kühler besser als warm, richtig?
Richtig. Also so um die 19 Grad werden da immer empfohlen, 18, 19 Grad. Ist aber auch wahrscheinlich individuelles Empfinden. Ja.
Also da merke ich bei mir
persönlich sogar noch kühler.
Ich schlafe Sommer wie Winter gut. Bin aber so ein offener Fensterschläfer, also wahrscheinlich ist bei mir schon immer relativ cool.
Also kühl. Tropische Nächte, nachts draußen wärmer als 20 Grad spüre ich auf jeden Fall in der Schlafqualität.
Was man auch gar nicht gesprochen haben, was man auch nicht unterschätzen darf, Nikotin ist sehr auch ja, aufweckend, also sehr energiegebend. Also Rauchen natürlich eh nicht geil, aber ich glaube abends rauchen auch besonders nicht geil.
Direkt vorm Schlafen gehen.
Genau. Was haben wir noch vergessen? Was kann man noch machen? Was ist noch positiv, wenn du deinen Schlaf verbessern willst?
Ja, das kam vorhin vielleicht ein bisschen falsch an oder wurde zu negativ dargestellt. Sport, also Training, ja, körperliche Aktivität. Moderate körperliche Aktivität, auch schwere, wenn sie rechtzeitig vor dem Schlafengehen ausgeführt wird, wirkt sich positiv auf den Schlaf aus. Also
ja,
nicht ja, nur auf das Einschlafverhalten. Dass du mal
differenzierst, weil vorhin haben wir ja so diese hochintensiven Sachen so als schlafverschlechternd, regenerationsverschlechternd dargestellt. Aber super gut, dass du es nochmal sagst. Es darf auf keinen Fall falsch rüberkommen, weil regelmäßig trainieren, regelmäßig einen Sport verfolgen und so weiter, wenn es vielleicht nicht gerade direkt vorm Schlafen gehen all out ist, hat ganz, 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 ganz viele positive Effekte. Ne?
Ja, und auch ich gehe da sogar noch weiter. Ich habe da mal so ein paar Zusammenhänge rausgesucht, weil diese Schlafstörung oder Schlafmangel ja halt in engem Zusammenhang mit ganz vielen Erkrankungen stehen. Also erstmal diese primäre Insomnie, also die Schlafstörung selbst. Depression, Angststörungen, obstruktive Schlafapnoe, Fettleibigkeit, aber halt eben auch ja Alzheimer und andere. Ja, Diabetes mellitus und Insulinresistenz steht alles im Zusammenhang damit. Mhm. Und jetzt wird hier diese primäre Insomnie genannt. Und interessanterweise hat aber eben körperliche Aktivität, Training, hat einen positiven Effekt auf das Einschlafverhalten und das Durchschlafverhalten, insbesondere bei Personen, die an primärer Insomnie leiden. Also Personen, die an einer Schlafstörung leiden, die profitieren noch besonders von der körperlichen Aktivität. Das würde ich an der Stelle mal hervorheben, weil es gibt viele Leute da draußen.
Und wo du es gerade sagst, wo ich gerade nochmal wach geworden, also zwei Sachen. Ich habe gerade getrunken. Genug Wasser ist auch ein Riesenthema.
Ja, sehr gut. Hydration.
Ganz schnell reingeschoben hier. Auch gerade was die HRV angeht und auch der Ruhepuls. Also ich merke, wenn ich zu wenig getrunken habe, sehe ich das im Bub zum Beispiel oder im Polar, dass der Puls höher ist und dass die HRV schlechter ist. Und was ich gerade noch sagen wollte, wo du sagst Fettleibigkeit, kann ich auch mitreden, wenn ich schwerer bin. Und das siehst du bei den ganzen Bodybuildern und so, die das dann aufs Maximum treiben. Dann hast du ja nachts mehr diese Atemaussetzer, also eine schlechtere Sauerstoffversorgung. Und das ist ja auch ein ganz krasser Killer für Regeneration und Qualität von Schlaf. Und ich merke das bei mir, ich kann das sogar festmachen an Zahlen so ein bisschen. Ich wiege jetzt gerade, also in meiner gefühlten Topform wiege ich so 82 Kilo. Dann habe ich so Sixpack-Ansatz und so, fühle mich wohl. Im Sinne von gut aussehen, nicht unbedingt wohlfühlen, was körperliche Konstitution angeht, aber da können wir einen extra Podcast drüber machen. Jetzt wiege ich gerade so 5,86, da habe ich alles gut, da bin ich kein Sixpack, aber fühle mich super fit und schlafe sehr, sehr gut. Wenn ich so die 90 Kilo überschreite, was bei mir im Leben auch schon ein paar Mal vorkam, dann habe ich ganz krass diese Atemaussetzer, schnarche dann, sagt meine Frau, und schlaf dann viel, viel schlechter durch. Also Regeneration wird viel, viel schlechter. Also das auch für alle da draußen, das Körpergewicht einigermaßen im Griff zu haben. Und da sind wir genau bei dem Thema, was du gerade sagst, also halt regelmäßig trainieren, Sport und so weiter, spielt eine große Rolle, wie gut ihr regenerieren könnt. Also ja, Fettleibigkeit macht schlechtere Regeneration. Ich glaube, das kann man so ziemlich pauschal sagen.
Ja, also gut, die meisten Leute kommen nicht in diese Problematik, weil sie nicht so viele Muskeln aufbauen, aber es ist tatsächlich
mehr oder weniger. Also bei mir sind über 90 Kilo auch nicht Muskeln, sondern Fett.
Nee, aber genau darauf wollte ich aber hinaus. Also für Fettleibigkeit gilt das insbesondere, weil der Organismus, der dann davon betroffen ist, von diesem Gewicht, natürlich auch noch schwach und nicht leistungsfähig ist. Der kann nicht so viel kompensieren. Aber auch bei sehr muskulösen Menschen, Bodybuildern, das sagt man ja, gut, wir haben jetzt über Fettleibigkeit gesprochen, aber die sind ja nicht fettleibig. Es macht letzten Endes einfach das Gewicht, was beim Liegen, beim Schlafen auf den Brustkorb drückt. Und je mehr da drauf drückt, desto stärker äußert sich das. Ja, klar, ein gut trainierter Mensch mit viel Muskelmasse hat einen leistungsfähigen Organismus, der kann das dann besser kompensieren. Aber letztlich ist das Gewicht entscheidend. Aber
ich würde auch leider, sagen, ich wenn man... Ganz einhaken darf von der Atemmechanik, mit Sicherheit auch das viszerale Fett, was von unten in Richtung Zwerchfell halt drückt im Liegen. Und bei den Profi-Bodybuildern und so ja auch dann durch Organvergrößerung und sowas teilweise mit Sicherheit auch. Und die schlafen ja alle mit Schlafmaske. Und da mein Hinweis an euch, also wenn ihr da ein Thema habt oder wenn eure Partnerin, Partner das euch so widerspiegelt, dann lasst das angucken, weil das ist echt nicht ohne, was da an Schaden im Körper passiert, wenn du da dauerhaft mit einer Sauerstoffschuld nachts unterwegs bist, ne?
Ja.
Kleiner Disclaimer.
Ja, und dann.
Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir vergessen noch, Patrick? Was kann ich noch tun, um meine Schlafhygiene zu verbessern? Ich merke schon, dass ich ganz motiviert bin, es mal wieder anzugehen.
Ja. Wir haben ja über Ein- und Aufstehzeiten, also Einschlaf- und Aufstehzeiten gesprochen, allerdings nicht über die Routine davor. Und da gibt es nämlich auch einen Punkt, dass die Abendroutine, diese Zu-Bett-Geh-Routine, wenn man die aufrechterhält, wenn die jeden Tag möglichst gleich ist, auch einen positiven Einfluss hat. Also wenn man zum gleichen Zeitpunkt, zur gleichen Uhrzeit einfach abends hochgeht oder ins Bad geht, zumindest die Zähne putzen, sich umzieht, nochmal ein Glas Wasser oder einen Tee trinkt zum Beispiel als Ritual und sich dann ins Bett legt und noch ein paar Seiten liest in einem Buch als Beispiel. So ähnlich sieht das bei mir aus.
Ich sehe schon, ich beschäftige dich zu wenig, du hast noch so viel Zeit. Dein Leben ist noch zu schön, Patrick, das müssen wir ändern.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Macht natürlich ganz, ganz viel aus, wo du gerade sagst, Rituale, möchte ich gerne einschieben. Ich habe es schon beim Eisbaden-Podcast gesagt und vielleicht machen wir echt mal eine Folge drüber über diese Atemtechniken-Geschichten. Ja. Weil zum Beispiel diese Wim Hof-Atmung, die ich damals in dem Seminar beim Daniel Ruppert gelernt habe, wenn ich mal abends nicht einschlafen kann, was Gott sei Dank nicht mein Problem ist, dann helfen mir diese Atemtechniken auch. Ja. Also auch so Thema Stressreduktion, Kopf freikriegen und das vielleicht noch zum Thema Kopf freikriegen, auch noch als Ergänzung obendrauf, weil viele, die zuhören, haben vielleicht ja auch das Thema, was ich auch kenne aus meinem Managerleben, wenn man so will, dass man halt so viel Gedanken im Kopf hat oder Sachen, die einen gerade beschäftigen, dass man nachts davon auch wach wird. Und da ist so ein Tipp, den ich geben kann, der mir hilft. Ich schreibe die Sachen dann kurz auf. Also ich mache mir dann eine Notiz von dem, was im Kopf ist. Und dann kann ich das für mich so abhaken und weiß, ich habe es auf dem Schirm für den nächsten Tag. Und dann kann ich wieder weiterschlafen. Also so dieses Gedankensortieren könnte auch ein Ritual sein. Vorm zu Bett gehen.
Journaling auf Neudeutsch.
Ja. Genau, machen wir zum Beispiel mit den Kindern, weil wir haben teilweise auch das Thema, dass bei uns die Kinder, die Milla, unsere Zweitgeborene, hatte nachts mal so diese Nachtschreckgeschichten, dass sie so richtig panisch aufwacht und dann lang nicht einschläft und so. Und da hilft eben abends dieses Journal führen sehr, dass die mit sortierten Gedanken, was war heute schön, was war nicht so schön, was, weißt du, so, dass sie einfach so ein bisschen sortieren. Und unsere Große hatte das auch eine Zeit lang, dass sie nachts oft spucken musste, wenn über den Tag so richtig viel los war. Man kennt das irgendwie auch so als, habe ich dann nachgelesen, Magenmigräne oder irgendwie so heißt das bei Kindern. Also wo quasi dann wie so eine Migräne, aber halt eher so auf die Verdauungsorgane. Und das kann ich also auch nur als Ratschlag geben. Abends Rituale, sich sortieren, vielleicht mal Sachen niederschreiben. Was war toll heute, auf was bin ich stolz? Solche Sachen, ne? Um dann sortierter einzuschlafen zum Thema Rituale. Und wenn man nachts wach wird, niederschreiben, weiterschlafen. Das hilft mir zum Beispiel sehr.
Ja, guter Punkt. Also Atemtechniken, Journaling, auch Sachen, die ich regelmäßig betreibe, finde ich gut. Und obwohl wir gerade beim Thema Kopf freikriegen sind, vielleicht noch zwei Sachen, die ich da einwerfen will, einfach als Motivation, das mit dem Schlaf, auch an dich, Wolf, als Motivation, das mit dem Schlaf ernster zu nehmen. Und zwar, es gibt ein Entgiftungssystem für unser Gehirn.
Ja, das sogenannte,
das, das sogenannte glymphatische System, das ist ähnlich wie unser Lymphsystem, aber halt eben für den Liquor, also für unser Gehirn. Und wir sammeln da eben über den Tag bei bestimmten kognitiven Beanspruchungen halt sogenannte Beta-Amyloide an und Tau. Ne? Das sind zwei Proteine, die stehen im Zusammenhang mit Alzheimer, also mit degenerativen Erkrankungen des Gehirns. Und dieses glymphatische System ist halt eben nachts in den Non-REM-Phasen quasi auf im Arbeitsmodus. Heißt, wenn wir nicht genug schlafen, da gibt es Zusammenhangsstudien, also Zusammenhangsuntersuchungen, die halt nachweisen, wenn man wenig schläft oder zu wenig schläft, dann hat man einfach ein sehr großes Risiko, um später an neurodegenerativen Erkrankungen anzuleiden. Also da auch vielleicht nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, dass eben viele Manager, viele Personen mit sehr unregelmäßig oder sehr geringem Nachtschlaf dann später halt eben auch vielleicht an neurodegenerativen Erkrankungen dann leiden. Und der andere Punkt ist, auch von der Neuroebene weg, Immunsystem. Es wurde nachgewiesen, dass selbst geringfügige Unterschreitungen von diesen Schlafempfehlungen hinsichtlich Dauer schon zu einer 28-prozentigen Reduktion der Aktivität von natürlichen Killerzellen führt. Das heißt auch die, die zum Beispiel halt Krebszellen angreifen, also entartete Zellen aus dem Weg räumen nachts. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt nur regelmäßig 30, 45, 60 Minuten unter diesen Empfehlungen bleibe und manche würden sagen, ja, aber 6 Stunden reichen mir doch nachts. Ja, es hat einen Einfluss. Es hat einen Einfluss auf das Immunsystem, es hat einen Einfluss auf die natürliche Killerzellenaktivität, es hat einen Einfluss auf das glymphatische System, was uns vor neurodegenerativen Prozessen schützt. Es hat einen Einfluss auf unseren Fettstoffwechsel, auf unser Insulinhaushalt, also Zucker, auf Leistungsfähigkeit, kognitiv wie physisch. Also ich möchte hier nur gerade nochmal die Bedeutung des Themas Schlafs, Themas Schlaf einfach
nochmal. Schlaf ist brutal. Also auch gerade, wenn wir dann eben die ganze Zeit von Longevity und so sprechen und lange gesund bleiben, da kommst du ums Thema Schlaf nicht drum rum. Und ich habe mich ja vorher schon geoutet, dass ich da in meinen Vorträgen weniger drin habe, weil das das Einzige ist, was ich nicht authentisch vortragen kann, weil ich es einfach echt selber nicht im Griff habe. Und das, was du gerade mit dem Liquor-System beschreibst, das hatte ich vorhin noch im Hinterkopf, weil ich das eben, ich meine auch vom Christian Hasler in seinen Vorträgen, und der hat, glaube ich, immer den Professor Dr. Spitzer da zitiert, ich sag's jetzt mal laienhaft, diese Entgiftung auch des Liquor-Systems, wahrscheinlich wieder inhaltlich nicht ganz richtig, aber
dieses, kann man schon so sagen.
Ja, dass es halt nachts sozusagen regeneriert, und wenn du halt immer zu wenig schläfst, dann passiert dieser Prozess nicht, und das hat so super negativen Einfluss auf dein Gehirn und zentrale Nervensystem, ist Wahnsinn, ne? Also muss ich schon sagen, in dem Bereich häufe ich natürlich echt ein paar Risikofaktoren an im Laufe meines Lebens. Früher Kampfsport wie ein Bekloppter, inklusive Hirnblutung und dann dieses über viele, viele Jahre viel zu wenig Schlafen, da bin ich echt kein Held. Also ich bin jetzt wieder motiviert, das anzugehen. Wenn wir nur ein paar Leute, die jetzt bis jetzt zugehört haben, wieder inspirieren konnten, können, dass die vielleicht ihren Schlaf mal ein bisschen überdenken und ein paar Sachen da angehen, dann war der Zeitaufwand das hier wieder wert, Patrick. Magst du noch irgendwas ergänzen jetzt? Weil sonst würde ich sagen, wir haben mal wieder die Zeit sehr, sehr stark strapaziert und lassen die Menschen mal wieder ihren Alltag vollbringen. Und vielleicht hören die gerade abends, dann geht mal schlafen jetzt.
Genau.
Wenn es nach 23 Uhr ist, finde ich auch noch okay. Also das mache ich auch manchmal abends noch, Hörbücher hören und damit einschlafen. Besser als den Bildschirm anklotzen, aber noch besser wäre lesen. Ihr Lieben. In diesem Sinne verabschieden wir uns, oder Patrick?
Ja.
Mal schauen, was wir nächste Woche als Thema uns raussuchen. Fällt uns bestimmt wieder was Nettes ein.
Da bin ich mir
sicher. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag und vor allem eine gute, erholsame Nacht. Ciao, ciao.
Bis dann. Schlaft gut.